Perfekte.
Ah, Kepler war ein Dings. Wie war das Wort?
Astronom?
Nein.
Doch.
Ja, auch, aber
du meinst
andere.
Das in den Himmelstar-Ding?
Dieses Ding, was in den Himmel starrt.
Ja. Ein Teleskop?
Ja.
Worum geht's?
Ja, genau.
Beim lustigen Namenraten.
Nein,
Dinge raten.
Ich kann
heute. So, es ist lang und es schaut in den Himmel.
Und es hat so Spiegel und so. Nee, mir ist das Wort Teleskop gerade total entfallen. Zweimal.
Dabei
Teleskop.
Bist du immer noch betrunken von letztes Mal?
Nein, ja.
Nicht wieder erholt davon. Dabei haben wir gar nicht so viel.
Nee, das getrunken. Ist ein Teleskop.
Telekop.
Telekop. Nee, das ist eine Kreuzung aus einem Teleskop und einem Telekomiker. Und
Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 52. Heute mit Flydi.
Internet.
Und Felix.
Jo.
Und Banane.
Moin, moin.
Oder Namen.
Oder.
Oder so.
Shake that ass.
Genau. Felix.
Ja.
Du gehst auf den Linux-Tag.
Ich bin auf den Linux-Tag.
Am Samstag.
Am Samstag und bin der Speaker bei der Security. Wie heißen die Dinger? Trackser?
Ja,
Security Track.
Ja.
Und dann könnt ihr da hinkommen und mich sehen oder auch nicht.
Und mit Obst bewerfen.
Oder mit aber nur, wenn es frisches
oder.
Obst ist, weil ansonsten will ich es nicht.
Oder mal anfassen.
Ohne anfassen?
Ach so, ja. Gut. Dich anfassen,
Mann. Ja, du bist ja auch auf dem Linkstag.
Ich bin auch auf dem Linkstag, ja. Ich bin,
und aber lässt sich auch anfassen dann? Oder fällt
immer.
Fest, oh.
Ich lasse dann mehr.
Oh. Aber das ist kein Papagei.
Hast du eine Ahnung?
Oh Gott.
Guck, dass du keine irgendwie sichtbaren Schuppen hast, sonst isst er die.
Ja.
Das heißt, ich sollte
ja,
Schuhe anziehen.
Die Frage
oder?
Ist halt.
Ja. So, am besten Schuhe anziehen, weil sonst wird schwierig.
Wie heißen Furries, die quasi Vogelfedern anziehen? Sind ja keine Furries dann.
Featheries? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es ja auch nicht. Das sind einfach Fragen, die man sich stellt. Die kommen und dann sind sie da.
Genau. Ja, also ich gehe nicht auf den Linux-Tag, weil ich habe keinen Bock, mich anfassen zu lassen.
Von Ingo?
Nee, auch nicht von Ingo.
Auf von Stormen?
Ja, auf keinen Fall von Stormen. Bitte, nein.
Der ist doch gar nicht da, oder?
Der ist gar nicht da. Der ist bestimmt nicht da. Nee,
der ist viel zu wichtig.
Der ist viel zu Stormen einfach. Der kann gerade nicht.
Ich weiß gar nicht. Ich habe mir noch keinen Plan gemacht, aber ich werde auf jeden Fall wieder ein bisschen rumtingeln, ein paar Vorträge hören, ein paar Interviews machen für Radio Tux dann. Und ja, wenn ihr mal Hallo sagen sollt, einfach antwittern. Dann finden wir schon irgendwo einen Platz.
Bestimmt, ganz bestimmt.
Genau. Dich kann man auch antwittern, ne? Oder?
Ja, ich werde es wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber macht's ja trotzdem.
Ah, oh, naja, dann.
Ja, gut, dann twittert mich halt an. Ich lese das dann für die Zeit.
Ja, gut.
Wie sagt man da eigentlich, wenn man da auf up.net? Abnetten?
Abnetten.
Ich weiß es nicht, wie sagt man denn da?
Ja, gar nicht.
ADNen.
Adden. Das ist ganz schön.
Ja, wobei, da sagt man da wahrscheinlich auch so wie bei
Alphan vielleicht.
In den ganzen Apps heißt es ja auch nicht Retweet oder so, da heißt ja Repost, da sagst du einfach, schreib mich an. Schön. Auf ADN.
Also was ADN?
Das klingt einfach scheiße.
Ja. So Debugger.
Ja. Also auf ADN kann man vielleicht. Nee, dich kann man
nicht. Nee, garantiert nicht auf ADN. Naja.
Nee, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, das erste, was ich so angucke, um mal Nachrichten oder irgendwie Sachen zu so konsumieren, ist ADN mittlerweile.
Weil du auf Twitter zu viele Leute hast?
Ja.
Ja,
unter anderem.
Liest dann Global oder was?
Nee.
Echt?
Also nur so den 40 nur Leuten,
deine,
den ich
nur
da.
Nur deine Filterbubble?
Ja, nur meine Filterbubble. Finde ich interessanter und irgendwie. Kriege ich da mehr mit, weil es halt deutlich weniger Content ist. Also es sind 40 Leute versus irgendwie 350, denen ich auf Twitter folge.
Ja gut, das ist dann aber ein anderes Problem.
Ja, klar. Aber ich bin tatsächlich am Überlegen, wenn ich das weiter so benutze, ob ich mir dann mal so einen Pro-Account hole und da halt mal irgendwie den, weiß nicht, was kostet mittlerweile, $30 im Jahr, $40 im Jahr?
35 oder sowas.
Irgendwie sowas. Bin ich echt am Überlegen, ob ich mir das mal gönne.
Na gut, aber hast du genug Leute, dass die da wirklich Dinge tun?
Ja, also es ist ja so ein Ding, man muss die Leute ja nicht kennen, die interessanten Content produzieren und da gibt's schon so ein paar, die da tatsächlich mittlerweile größtenteils hauptsächlich auf up.net unterwegs sind und die irgendwie interessante Sachen posten. Ja.
Ja, gut. Ich habe das ja bei diesem Google Plus Zeug genauso quasi.
Ich finde irgendwie den Track nicht. Security Trends in Essentials.
Was macht denn der Ingo eigentlich die ganze Zeit?
Ich suche hier was.
Ich bin auf jeden Fall irgendwann irgendwo.
Du bist irgendwann
wahrscheinlich irgendwo. So ein komischer Sidetrack, gesidetrackt worden quasi.
Gefährlich.
Ich wollte dich jetzt noch ein bisschen pluggen, aber ich finde es nicht. Das ist
gut,
auch Freitag
ich jetzt kann ja. Ja, ist auch Samstag.
Ja, ja. Security Trends, Security Essentials.
Ich habe mich hier, warte mal, ich kann mal hier, Samstag, 25. Mai. Warte, schau. London. Hier. Ja, um 14 Uhr bis 14.30 Uhr.
Und in welchem Raum?
Weiß ich nicht. Steht hier nicht.
Steht da nicht.
Felix,
London,
weiß noch nicht.
London 2. Okay. Also 14 Uhr
Dingsen.
Irgendwas am Samstag in London 2. Könnt ihr vorbeikommen. Könnt ihr den Felix mal anfassen und...
Nicht anfassen, das können wir danach machen.
Mit ihm quatschen.
Bauen, von mir aus. Bauen.
Genau, dann...
Genau, das geht dann Backstage. Anfassen, nur Backstage.
Ja, nur Backstage. Ansonsten kein gutes Karma.
Tumblr der Woche.
Hatten wir ja letztes Mal eingeführt, habe ich gefunden, I don't want your fucking app. Ist so eine Sammlung von Webseiten, die dich nerven, wenn du da drauf gehst und auf einen Link dahin klickst, die dich dann auf dem Mobilgerät erstmal damit nerven. Wir haben hier jetzt eine tolle, super tolle App, installier die doch mal lieber mal und benutze nicht unsere Webseite. Und ja, das ist so eine Sammlung von...
Mit optimaler Push-Funktion.
Ja, genau. Das ist eine Sammlung von Webseiten, die das tun und die einem damit nerven. Ich finde es irgendwie. Also ich bin auch eher ein Freund von Native Apps versus mobile Webseiten, aber wenn ich auf einen Link klicke und dann erstmal keinen Content zu sehen bekomme, sondern wir haben hier die super tolle App, die möchtest du da jetzt unbedingt runterladen, dann habe ich da halt auch keine Lust drauf. Darum kann man sich mal angucken.
Aber das ist jetzt nicht so lustige Bilder, muss ich sagen.
Nee, es ist nicht so lustig, aber es ist irgendwie vielleicht...
Wir machen dein Leben viel einfacher, wenn du jetzt unsere App runterlädst.
Ja.
Wollen sie nicht wirklich, kostet nur $5.33.
Ja, da kostet nix, aber du
doch,
kannst...
Eins kostet $1.99.
Ja, genau. Manche Sachen kosten echt Geld.
Ja.
Die wollen dann, dass du deine Webseite in anderer Form als App aufrufst und dafür noch Geld bezahlst.
Genau. Also weil vor allem,
Webseite
wenn man,
scheiße
ja, ist. Vor allem, wenn man einfach nur einem Link folgt, der irgendwo in einem sozialen Netzwerk oder sonst irgendwo gepostet wurde.
Ja.
Also, das ist halt irgendwie doof.
Das nervt schon manchmal. Ja. Aber dann benutzt halt wieder ein richtiger Rechner.
Nein.
Doch.
Nein.
Mensch, aber der Weltmarkt bricht zusammen. Wir müssen endlich wieder richtige Rechner kaufen.
Warum? Das?
Weiß ich auch nicht.
Machst du? Ich weiß es nicht.
Ich habe das auch gelesen, aber ich fand es irgendwie bescheuert.
Also ich habe irgendwie gar keinen Grund, das zu tun.
Ja, Computer sind ja auch noch gut genug. Die sind jetzt...
Die sind ja auch seit Jahren nicht wirklich schneller geworden.
Ja, nur so ein bisschen halt.
Ja.
Also, nee, also das Wichtige war RAM und SSD.
Ja, und AES-Krypto.
Ja.
Direkt im CPU ist schon cool.
Ja, wobei das ist ja auch keine Instruktion in dem Sinne, sondern du hast halt...
Aber es ist einfach scheiße viel schneller.
Ja, es ist schon deutlich schneller, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, es ist mit einem Takt durch. Das ist halt auch schon komplexe
Operation. Nee, das ist ja vollkommen egal, aber du bist einfach zehnmal schneller.
Ja.
Und das macht es einfach zehnmal cooler.
Das ist cool, ja. Also für Krypto ist es schon ganz nett. Aber das kann halt meine CPU auch schon von meinem MacBook und mein MacBook ist irgendwie...
Was hast du, ein i5?
Ja.
Ja, dann ab i5 geht's.
Ja.
Sehr cool.
Aber mein MacBook ist auch schon 3 Jahre alt.
Ja. Ich habe ein i3 und bin ein bisschen traurig, aber es ist trotzdem auch schnell.
Ich glaube, ich habe auch nur ein i3.
Aber der war billig, deswegen muss ich ihn kaufen quasi.
Billig war meiner nicht, aber der ist, also ich kaufe mir halt so Teile und dann denke ich mir, wenn ich die 3-4 Jahre benutze und damit Geld verdiene, dann hat sich's rentiert und dann ist es auch okay, dafür einen Haufen Geld auszugeben.
Dann ist
ja. Und nach 4 Jahren sind die meisten Laptops gerade zurzeit durch. Aber
ist gar nicht unbedingt so. Also das Teil hier, was ich jetzt habe, das besitze ich jetzt nicht seit 4 Jahren, aber das ist Baujahr 99.
Baujahr 99. Das ist kein Auto.
Nein, 2009.
Das ist echt.
Und das
wenn man das so sagt, hört sich jetzt gar nicht so lange an.
Muss ja, ich sagen. Aber es ist halt, sind dann auch schon 4 Jahre. Und das tut halt immer noch so. Das ist es zwar mein zweites MacBook und das ist scheiß langsam, weil da keine SSD drin ist. Aber das kann man ändern.
Das ist die traurigste Geschichte.
Ja. Das ist ganz furchtbar, wenn ich im anderen so eine schnelle... ja. Wo waren wir denn?
Wir waren bei Tumblr. Beim GitHub der Woche dann jetzt gleich.
Ja, das ist super lustig. Das habe ich gefunden und ich habe mich dann gleich gefragt, unter was für Umständen diese Idee für dieses Projekt entstanden
aus
ist.
Aus Eigennutz wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist lustig. Das ist ein Git-Plugin. das verhindert, dass man einchecken darf, wenn man betrunken ist. Und da kann man so dann so ein Arduino mit so einem Atemalkoholanalyse-Shield benutzen. Da muss man dann reinpusten und der lässt einen nicht committen, bevor man da nicht irgendwie ohne Alkohol reingepustet hat. Und man kann den dann irgendwie einstellen, wie betrunken man sein muss, dass man noch committen darf oder betrunken sein darf.
Bevor es abblockt.
Ja, genau, bevor es blockt. Das finde ich lustig. So.
Ja, wer weiß, da wird er wahrscheinlich mal einen richtigen bösen Commit gemacht haben.
Genau. Also das Ganze gibt es dann irgendwie im Normal Mode. Das ist dann bis 0,5 Promille. Dann gibt es der Crunk Mode. Der lässt dich nur committen, wenn du über 0,5 Promille hast.
Und dann den Balmer Mode.
Und dann gibt es den Balmer Mode, der dann zwischen 1,3 und 1,5 Promille.
Quasi genau der Balmer's Peak dann.
Genau, der lässt dich dann halt nur da.
Committen,
ja.
Kannst du?
Ist lustig.
Auf jeden Fall.
Dann Tote der Woche. Wir rocken jetzt einfach unsere Kategorien hier runter. Ihr merkt, wir sind gerade in der Woche. Und Tote der Woche haben wir jetzt gerade vor der Sendung noch festgelegt.
Beschlossen.
Dieses Mal.
Dündian ist es tot?
Ja, da kommen wir gleich zu. Kepler, also ich meine, der Herr Kepler ist schon länger tot. Weile.
Aber das, wir reden von diesem Weltraumteleskop. Jetzt mittlerweile kann ich das Wort auch.
Ja.
Übung macht den Meister.
Ja,
genau. Der Teleskop.
Der Teleskop. Und ja, das war ein Teleskop, um Exoplaneten zu finden. Und da scheint ein, mir ist dieses Wort entfallen, ein Trägheitsrad oder so, ist da schon vor letzten Sommer kaputt gegangen. Die hatten da noch ein Backup mit dabei. Und das ist mittlerweile auch irgendwie defekt.
Verschlissen.
Und also ich weiß nicht genau, was das Teil macht. Es scheint irgendwie dafür für Lageregelung zuständig zu sein und dass das Teil auf Kurs bleibt und das geht jetzt halt nicht mehr richtig und darum
haben wir wieder mal richtig teuren Weltraumschrott produziert.
Ja, aber der hat ja irgendwie tausende Exoplaneten gefunden und genau, der ist also ja auch schon eine ganze Weile
am Start. Ziel war so, erdähnliche Planeten zu finden, um zu gucken, ob es da vielleicht ob wir da mal hinreisen können, ja, wenn unsere Sonne dann nochmal untergeht oder zumindest mal zu gucken, wie viele gäbe es eigentlich in der habitalen Zone, wie viele Planeten, die vielleicht...
Kannst du Stats machen?
Genau.
70%
sind... Ne, weniger sind, viel, viel weniger.
Ja, 70% sind Grippeplaneten.
Ach so, ja. Sind so Pluto-artig, sind schon zerfallen schon.
Ja, nee, ein Großteil der Planeten, die man findet aus der schieren Masse raus, sind halt Gasriesen und da kannst du halt nichts machen. Also gut, da hast du halt einen Gasriesen, juhu.
Kannst Gas? Guck mal, wir brauchen Gas.
Du hast auch Jupiter und Saturn und sonst was. Die haben auch
kannst du mit Auto fahren?
Nein.
Kannst du direkt abpumpen?
Ja, ja, wobei, lass mich mal überlegen, das ist größtenteils Wasserstoff und Helium. Da könntest du was, mit Wasserstoff könntest du was machen, das müsstest du halt irgendwie mal herbringen.
Mit Helium kannst du auch Shit machen. Kannst du eine Stimme lustig machen zum Beispiel.
Da ist ein kompletten Planeten, da ist kannst du deine
Stimme. Alter, gehen wir alle hin und atmen mal tief ein.
Und dann kommen wir zurück.
Ja.
Atmen die so Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Mhm. Mhm.
Ich jedenfalls, bin am gucken, wie das Teleskop ist verschrottet oder wird verschrottet.
Wird wahrscheinlich.
Ja, also ich denke, das wird jetzt zu einem kontrollierten Absturz gebracht werden, solange da der Treibstoff noch hält. Dass es dann halt irgendwo überm irgendeinem Ozean verglüht wahrscheinlich.
Ich finde es sehr krass, dass die Dinge überhaupt so lange halten, weil eigentlich müsste man ja denken, irgendwie geht irgendwas kaputt. Und dann geht das ganze Ding nicht mehr, weil sie haben es ja nicht umsonst reingebaut.
Ja, aber gut, aber die, total haben, da oft so, die haben da nicht umsonst Redundanzen reingebaut.
Ja, das ist schon klar. Aber es gibt auch manchmal so Teile, die gehen kaputt, aber dann ist es irgendwie nicht so schlimm. Und denkst du, wie kann das überhaupt noch funktionieren?
Ja, oder so bei Geschichten wie bei den Mars-Rovern, die waren irgendwie für eine Mission von, ich glaube, 2 Jahren oder so geplant. Und die fahren da jetzt, also gut, der eine ist mal in ein Loch versunken.
Ja,
aber der andere, der fährt ja schon seit... Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren? Seit einem Jahrzehnt? Nee, ich glaube nicht ganz ein Jahrzehnt, aber die fahren schon sehr, sehr lange, also deutlich über die eigentliche Betriebszeit hinaus.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, Kepler war seit 2009 im Einsatz und hat 170.000 Sterne entdeckt. Beziehungsweise 170.000 Sterne untersucht und da halt Planeten gefunden.
Genau, erdähnliche davon 351.
Ja.
Und davon 50 in dieser habitalen Zone, also da, wo unsere Erde auch ist, so und so viel Abstand von der Sonne, maximal, minimal, dass da wahrscheinlich Leben sich entwickeln könnte.
Also man weiß es immer noch nicht genau, weil ich glaube, man kann halt die Zusammensetzung der Atmosphäre und so weiter über diese Entfernung nicht genau genug messen. Da soll, ich glaube, in Chile ein riesengroßes Teleskop, ich glaube, mit einem Spiegeldurchmesser von 30 Metern gebaut werden, womit sowas besser gehen soll. Das ist aber noch nicht fertig.
Im Endeffekt müssen wir eh irgendwann mal hinfliegen und gucken.
Da kann ich übrigens einen netten Podcast picken, Sternengeschichten vom von dem Menschen, der Astrodiktikum Simplex, das Blog betreibt. Mir fällt sein Name, Florian Hofstetter, glaube ich. Den kennt man, glaube ich. Der war schon mal ein paar Mal beim Chaos Radio Express und auch beim Holgi bei Vrindt zu Gast. Ist ein netter Podcast.
Wenn man ein bisschen mehr über Sterne erfahren will. Mhm. Gut, dann Dünndin, es ist noch irgendwie jetzt ganz tot.
Also die haben sich selber abgeschafft, oder?
Ja, die haben sich selber abgeschafft. Also DynDNS war ja irgendwie der Dienst. Man hatte einfach immer mindestens eine oder zigtausend Domains bei denen, weil man irgendwelche DSL-Boxen
wiederfinden musste.
Wiederfinden musste im Internet, genau. Sie hatten ja vor ein paar Jahren irgendwie mal so eingeschränkt, dass du nur noch so wenig kostenlose Accounts oder nur so halb irgendwie.
Ja, du hast dann bloß noch so komische Domains gehabt, so dns.org oder sowas. Aber nicht mal die coolen, lustigen.
Musstest die auch
so .kicks-s oder solche Sachen. Das waren halt die coolen Adressen dann auch.
Ja. Ja. Und du musstest die auch regelmäßig updaten,
ja,
dass es gehalten hat.
Also da hat man auch immer Mails bekommen, wenn man die nicht abgedatet hat, dass man dann draufklicken muss und.
Genau, damit die nicht ausgehen, deine Accounts quasi.
Ja. Benutzt es noch jemand von euch? Also ich habe da meinen Account letztens irgendwie, ich habe da zwar ab und zu auch mal auf den Link drauf geklickt. Ich hatte den irgendwann mal in meinen Router eingetragen, vielleicht dann irgendwo mein Firmware-Update gemacht und jetzt funktioniert es gerade nicht mehr, aber ich habe es in der letzten Zeit auch nicht gebraucht irgendwie.
Also ich benutze es tatsächlich noch. Ich habe auch dann tatsächlich mal irgendwann diese Pro-Version gekauft, weil sie halt die kostenlosen irgendwie abgeschafft haben und habe das halt, in ein paar DSL-Boxen drin, wo ich...
Könnte man ja aber zur Not auch selber machen.
Genau, entweder könnte man selber machen oder, ich meine, die Fritzbox hat ja mittlerweile so einen eigenen Dienst und es gibt auch wieder andere kostenlose Dienste.
Ich meine, da gibt es ja auch dieses, das ist, glaube ich, kein richtiger Standard, aber es gibt ja auch irgendwie so eine Spec für Wide Area Bonjour, also Wide Area, also eigentlich ist es Multicast-DNS, aber das ist ja kein Multicast übers Internet.
Ja.
Da scheint es auch irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber da scheint es auch eine Möglichkeit zu geben, sowas zu machen.
Das hört sich nicht richtig an.
Ja.
Ja. Ist dann so wie DAT oder was?
Vermutlich. Okay. Vermutlich ist es einfach so eine Art DAT, wo du dann halt irgendwie deine Hostname auf IP-Auflösung.
Ja,
also im Endeffekt ist ja DNS auch nichts anderes als.
Also eigentlich will man ja IPv6 und dann kann man einfach die fest eintragen in irgendwelche komischen DNS-Server. Oder Tink.
Ja.
Quasi, dass du einfach so VPN-Zeugs machst, ist ja egal womit. Aber dann findest du die Boxen auch immer wieder, weil sie immer da sind. Und das ist eigentlich der richtige Ansatz, anstatt so komischen Krepe-Scheiß zu machen.
Ja, ich meine, ganz am Anfang war das halt schon irgendwie die Lösung und die waren halt einer der ersten, die das gemacht haben. Und
das ist einfach nicht richtig. Das hat zu viel. Ich bin ein Bedenkenträger. Aber ich hatte es früher auch. Von daher ist okay.
Von daher hattest du früher die Bedenken nicht. Gut, also wer da noch Accounts hat, müsst ihr euch mal irgendeinen anderen Dienst suchen oder ihr macht es halt selber.
Denn der ist Dienste für IPv6, echt. Das ist schon lese.
Naja.
Egal.
Für IPv6, ganze Netze.
Genau. Machen wir auch weiter.
News. Megfu, du bist eigentlich dein, das ist dein.
Ach so,
dein
ja, Erster. Ich, nee, mein.
Von letzter Woche irgendwas noch?
Von letzter Woche, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber ich glaube in der Sendung nicht, und zwar der Python REPL, also das quasi, wenn du Python einfach nur eingibst und dann kommst du in so eine interaktive Shell. Der hat jetzt
schon ein paar Mal drüber geredet,
Tab Completion.
Jo.
Also wir hatten drüber geredet, die auf jeden Fall über diesen REPL schon mal geredet, aber nicht.
Genau.
Also
und der hat jetzt Tab-Vervollständigung. Das heißt, wenn du irgendwie Objekt oder irgendwie was inkludierst und dann willst du quasi wissen, was es alles kann, dann machst du Punkt und dann Tab und dann hast du alles.
Jo.
Und das ist sehr cool einfach. Und das hat mir total lange gefehlt und jetzt ist es da und das ist super viel gewonnen. Einfach.
Sehr gut. REPL steht übrigens für Read Eval Print Loop.
Sehr gut.
Yep.
Haben wir dieses Problem auch nochmal geklärt?
Mhm.
Oder dieses
dann
Akronym?
Ist letzte Woche haben so ein paar Online-Nachrichtenportale eine Anti-Adblock-Kampagne gestartet.
Ach so, warte, irgendwie war ich gerade verwirrt. Warum ich auf dieses Tab-Completion gekommen bin, das gab es davor schon immer. Und es war nie per Default aktiviert und jetzt ist es quasi für immer da und das ist total gut. Und ich habe so gedacht, so, warte, das gab's davor schon und man hätte es nur aktivieren müssen, das ist eigentlich ganz schön gut.
Vielleicht war es nur war's ein Hidden Feature.
Genau, also deswegen habe ich immer IPython genommen. Ich kann das hier kurz verlinken. Und das hat auch dieses Tab Completion und dieses Syntax Highlighting und alles gemacht. Aber wenn das das normale Python einfach kann, dann ist es natürlich total viel Gewinn.
Aber IPython verhält sich, glaube ich, zu Python, so wie sich Pry zu IRB, also die Ruby-Äquivalente verhält. Und ich glaube, da kann IPython dann schon noch deutlich mehr, oder? Also sonst würde es ja seine Daseinsberechtigung verlieren.
Ja, ja, also es kann zum Beispiel Syntax-Highlighting, was eine relativ coole Sache ist.
Genau.
Und es macht ja auch so Hilfetext und du kannst direkt irgendwie Commands ausführen und so Makros machen und
ja. Also was ziemlich
ganz
cool,
viel Magics.
Was ziemlich cool für Pry ist, da gibt es dann PryNav oder PryDebugger, wo man dann halt sogar in seinem Code reinsteppen kann, währenddessen Inline-Methoden editieren kann und dann quasi da sich den Stack manipulieren kann und hin und her springen und so weiter. Also zum Debuggen ist das schon ein ziemlich cooles Tool, wenn man da keine IDE verwendet, sondern einfach nur irgendwie zack, wirf mich jetzt in eine interaktive Shell und dann kann ich da von da aus meinen Code debuggen. Das ist schon ziemlich cool.
Was noch ganz cool ist, was ich gerade gesehen habe, IPython hat auch eine Qt-Konsole und dann kannst du auch so bunt machen in deiner Shell quasi drin.
Du kannst bunt in deiner Shell machen?
Hier.
Wow.
Das ist voll gut. Ich habe das einfach mal verlinkt, weil ich das ziemlich cool finde.
Nicht schlecht.
Ja. Gut. Jedenfalls sehr viel gewinnen.
Dann kommen wir
zurück jetzt zum Thema.
Zu dieser Adblock-Kampagne, Anti-Adblock-Kampagne. Also die haben irgendwie auf ihre Webseiten, ich habe Spiegel Online,
warte mal, ich habe hier so einen Blogpost, wo dann mal
Golem.
Süddeutsche war, glaube ich, gar nicht dabei. Es war Spiegel Online, es war die FAZ, oder doch, Süddeutsche war auch dabei. FAZ, Süddeutsche, Zeit Online und Golem.de. Mhm. Und die Rheinische Post.
Wow.
Jo.
Ja.
Jo.
Die Rheinische Post, die Jo.
Ist glaube ich, WAZ-Gruppe, ne?
Vermutlich, ja.
Wahrscheinlich. Ja.
Ja, die haben irgendwie ganz groß, wenn du irgendwie einen Adblocker anhast, dich beschimpft. Also nicht direkt beschimpft, sondern die haben dich nett darauf hingewiesen, dass sie doch Geld verdienen wollen und
sie haben dich angepöbelt, damit du ihnen was in den Hut wirfst.
So in der Art. Nee, die haben dich angepöbelt, damit sie dich anschreien können.
Auch was ja auch ganz okay ist.
Ja.
Nee, also auch wenn du keinen Adblocker anhast, oder? Also ein paar haben es, glaube ich, auch gemacht.
Ich glaube, das ist nur, wenn du einen Adblocker anhast, dann wird dir das angezeigt, aber die Artikel, das waren ja auch noch immer gesonderte Artikel, die dann halt quasi in der normalen News-Sektion dann irgendwie angezeigt wurden. Die hat man natürlich so gesehen.
Okay, und das ist jetzt böse oder?
Ja, das ist die Frage, was man davon hält. Also ich persönlich, ich habe generell ein Problem mit Werbung. Ich klicke da auch nicht drauf.
Auch wenn es da wäre.
Mhm. Also ich weiß nicht, zum Beispiel bei Google, die Text-Ads lasse ich mir ja anzeigen, da habe ich ja kein Problem mit, aber klicke ich halt auch nicht drauf.
Also ich muss sagen, ab und zu drücke ich schon auf Werbung. Hm. Ich weiß, das ist...
Du hast gar keinen Adblocker an, oder was?
Doch, aber ich weiß gar nicht irgendwie, ab und zu auf dem Android und dann kommt da so komische Werbung. Und dann ich fühle mich ja auch gut für die Leute, die dann damit Geld verdienen.
Ja.
Ich muss ja nicht kaufen, egal was es ist.
Ja, klar.
Und das ist ja gerade.
Ja, ist es halt schwierig. Ich meine, die bieten momentan halt schon einen Dienst mehr oder weniger kostenlos für die User an und die wollen halt dann irgendwie auch ihre Leute finanzieren und irgendwie die Redaktion beschäftigen. Bei mir ist es halt so, die Webseiten, bei denen das jetzt der Fall war, die waren halt mir, also die einzige Webseite, bei der ich das überhaupt gesehen habe, die war golem.de und habe ich gedacht, brauche ich eigentlich eh nicht mehr und also
die Seite brauchst du nicht mehr, oder?
Nee.
Was meinst du?
Okay. Nee, bei mir ist es so, ich habe so ein paar News-Seiten, habe ich als gepinntes Tab in meinem Chrome laufen und die lasse ich immer offen und da gucke ich ab und zu mal rein. Aber ich bin eh in der letzten Zeit dazu übergegangen, die Artikel für unsere Podcasts dann da die, soll ich sagen, die Ursprungsartikel rauszusuchen. Das heißt, wenn es irgendwelche Google News gibt, dann suche ich halt den Google Blogpost oder sowas raus und nicht den Third-Party-Zusammenschrieb von irgendeiner News-Seite, wo eigentlich auch nur noch mal das Ganze mal ein bisschen übersetzt und irgendwie
kondensiert.
Ein bisschen nicht kondensiert, meistens eher ausgeschmückt. Meistens ist es ja eine ziemlich kleine News und es wird dann von diesen ganzen Newsseiten immer irgendwie aufgebläht.
Echt? Ich habe das Gefühl, es ist immer andersrum. Also du hast relativ viel News und dann sagen die, also
den Digest. Es kommt wahrscheinlich
auf die Art
von Neuigkeiten an. Nee, aber ich bin da mittlerweile echt dazu übergegangen, so als Primärquelle hauptsächlich Hacker-News zu benutzen. Oder irgendwelche anderen RSS-Feeds, die ich abonniert habe, und dann da halt mein Zeug rauszuziehen.
Liest
oder
du alle Hacker-News?
Artikel? Nee. Also ich habe den kompletten Feed abonniert. Ich gehe da, ich markiere da ab und zu mal alle paar Tage ein paar tausend Sachen als gelesen, weil dann ist es schon wieder so lange vorbei, dass es für mich uninteressant ist. Aber ich lese die Startseite halt ab und zu.
Ja, also ich habe Hacker-News Best. Mhm. Da ist dann quasi gute Sachen meistens dabei.
Also ich meine gerade so News, dann habe ich halt noch so ein paar Blogs abonniert, bei denen ich dann halt interessante Sachen mitbekomme oder über Twitter geht ja auch viel. Ja. Oder app.net oder was auch immer. Ich weiß nicht, ich bin da unschlüssig, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite nervt Werbung furchtbar. Ich habe das mal testweise probiert und habe mal Spiegel Online ohne Adblocker angesurft und dann war da gleich so eine Flash O2 super animierte Werbung, die wild rum um sich rumgeblinkt hat und,
die sind ja dann auch von oben bis
genau. Nee, die sind nicht nur von oben bis unten, sondern da ist auch noch ein JavaScript mit drin, was dann quasi dafür sorgt,
dass immer mitkommt.
Dass es immer mithüpft. Also, das ist nicht mal mit CSS irgendwie so jetzt hier Position fixed und du bleibst an dieser Stelle, sondern wenn man dann scrollt. Dann hüpft diese Flash-Ad dann immer noch so in der Gegend rum, damit die irgendwie in deinem Fokus bleibt. Und also wie gesagt, nach 10 Sekunden ist bei mir der Lüfter angesprungen und das war irgendwie so eine Experience, die ich nicht gut finde und weswegen ich auch weiterhin Sachen blocken werde. Ich bin da allerdings auch vielleicht nicht die Zielgruppe. Also bei mir ist es halt so, wenn ich interessante Artikel sehe, dann lese ich die nicht auf der Webseite, sondern ich lese die entweder, ich habe da so ein Chrome-Plugin, das nennt sich iReader, das benutzt da diesen Readability-Algorithmus, um dir den Content, alles komplett die Navigation, den Style, sonst was von der Webseite komplett auszublenden und nur den eigentlichen Inhalt rauszuholen, damit man halt den Text in vernünftiger Form lesen kann, oder ich speichere es nach Instapaper und lese es als Text-Only auf der Instapaper-Website oder halt auf dem Kindle oder in der iPhone-App von Instapaper. Aber ich lese halt selten Artikel, wenn sie, sagen wir mal, über eine halbe Bildschirmseite groß sind, oder sagen wir mal, so wenn ich einen Artikel nicht in 2-3 Minuten gelesen habe, dann lese ich den nicht auf der Webseite direkt, sondern über irgendeinen Third-Party-Dienst.
Ja, also ich finde es auch ein bisschen, also mir geht es ein bisschen so wie dir. Ich könnte das Internet ohne Adblocker, glaube ich, nicht ertragen.
Oh,
also
das immer, ist echt schon viel.
Letztens saß ich wieder mal an einem Rechner, wo keiner installiert war. Und ich glaube, nach 10 Minuten hat es mich gestört und ich habe es einfach installiert, egal ob es mein Rechner war oder nicht, weil ich gedacht habe, das braucht einfach jeder Mensch.
Nee, das
es geht teilweise. Nee,
das Ding nicht. Ist halt auch furchtbar und ich habe dann tatsächlich auch noch so in irgendwelchen Blogs von Redakteuren, die an dieser Aktion beteiligt waren, noch gelesen, dass, ja, aber wir können ja da nicht nur Text-Ads machen oder Werbung, die nicht nerven, weil sonst wird's den Leuten ja nicht auffallen. Werbung muss ja auffallen und
Werbung muss ja nerven.
Ja, und das sind entweder irgendwelche wild blinkenden animierten GIFs oder noch viel schlimmer Flash-Werbung, die dann auch noch meine CPU auffrisst. Oder es ist noch Zeug, was irgendwie Geräusche macht oder so. Also man wird da quasi so komplette Reizüberflutung zugeballert. Und das finde ich
genau halt. Genau, das mit dem Ton ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, wenn das plötzlich irgendwelche komischen Geräusche macht.
Dann weißt du nicht, welches Tab das ist.
Genau, welche Tab, dann muss er erst
Aber das ist suchen. Ja jetzt gepatcht worden von Chrome, oder?
Ja, Chrome, ja, dass er dir das irgendwie anzeigt, aber trotzdem ist es nervig. Ja. Und du müsstest erst finden, welches Tab das ist und das dann schließen. Oder du musst immer ohne Ton surfen, was ja auch irgendwie blöd
manchmal
ist.
Manchmal will man ja auch Ton.
Ja, manchmal willst du ja doch ein Video anklicken. Also ich meine, was bei Golem ist, da sind ja wenigstens bei den Videos hat man immer nur so kurz Werbung. Ich meine, das stört mich auch, aber
das kann man noch ertragen.
Genau, das kann also man gerade noch so
da
ertragen.
Da klicke ich auch nicht drauf, aber
ja.
Sag du.
Nee, also ich meine, da gefällt mir das Modell so ein bisschen, was die Taz macht, besser.
Ja.
Die bringen halt blenden keine Werbung ein, glaube ich. Sie wollen halt dafür, oder?
Ich bin mir nicht sicher, aber sie
lass dich mal die Taz kurz ohne Adblocker.
War das nicht so? Nee, die Taz, die hat einen Flatter-Button und da kannst du dann halt einfach sagen, wenn du einen Artikel gelesen hast und den gut fandst, dann kannst du den halt ein bisschen aus dem Hut werfen.
Ist tatsächlich auch Werbung drauf.
Wird sich wahrscheinlich anders auch nicht finanzieren lassen, aber ich finde da das alternative Modell, dass man sagt, okay, von mir raus, also wegen mir können sie gerne Werbung drauflassen, aber sie sollen mich nicht anpöbeln, wenn ich einen Werbeblocker anhab. Sie sollen mir einfach eine Möglichkeit geben, dass wenn ich den Content gut finde, dass ich sie dafür entlohnen kann.
Da gab es doch letztens auch ein Interview mit dem Typen von der Postillon, der auch gesagt hat, ja, Werbung macht einfach am meisten Geld und das bisschen, was irgendwie mit Flatter reinkommt, das lohnt sich einfach nix.
Also ja, viel zu wenig. Die können ja tatsächlich Werbung anlassen, aber dann halt damit rechnen, dass die Leute, die halt einen Werbeblocker anhaben, dass die vielleicht zusätzlich eine Möglichkeit haben, irgendwie denen Geld zu geben.
Ja. Was ich echt schlimm finde, ist deswegen auf dem Telefon irgendwie im Internet surfen, weil ich da jetzt mich noch nicht quasi erbarmt habe, einen Adblocker zu installieren. Weil das ist halt schon echt super
anstrengend. Ich surfe halt selten.
Ja, aber wenn man es dann mal macht, dann denkt man so, oh shit, so sieht das Internet aus. Oh mein Gott, das ist schrecklich.
Ja,
aber
das ja, zumindest hast du auf dem Telefon kein Flash, das heißt, das ist schon mal nicht so das
ja,
Ding.
Ja, trotzdem diese riesigen Riesenbanner, so fuck, alles bewegt sich, shit.
Ja, das ist schon
ein Problem. Das ist halt voll anstrengend.
Und ich meine, also so Sachen ist, wenn irgendwie... Wie drücke ich das jetzt am besten aus? Mich würde es nicht besonders schmerzen, wenn die genannten Seiten, die gerade da jetzt diese Kampagne starten, wenn die sich selbst nicht mehr finanziert bekommen, dann würde das mir persönlich nicht besonders wehtun.
Ja.
Das ist halt das Ding. Ich meine, so Sachen, was jetzt irgendwie auf Spiegel Online los ist, also keine Ahnung, liest meine Freundin gerne. Mhm. Die erzählt mir dann, wenn irgendwie im Wissenschaftsteil in Spiegel Online irgendwas Interessantes steht. aber ja, das ist dann halt. Und die benutzt halt dazu nicht mal die Webseite, sondern die iOS-App. Und ich weiß nicht, da wird, glaube ich, irgendwie Werbung eingeblendet, aber halt nur relativ wenig oder es ist erträglich oder so. Hm. Ja. Wie gesagt, ich bin da pragmatisch. Ich würde das Internet mental nicht ertragen ohne Werbeblocker.
Ja. Oder nur ganz wenig und ganz kurz.
Genau, nur ganz wenig, ganz kurz. Auf dem Handy habe ich damit nicht das Problem, weil ich größtenteils halt alles in Form von Apps konsumiere.
Ja. Und da kommen wir auch später noch. Achso, nee, das war ja der Tumblr
sogar. Das war der Tumblr, den hatten wir schon. Ja, für viele Sachen benutze ich tatsächlich lieber Apps. Ich bin auch der Meinung, dass die besser performen und oft von der Usability her einen Vorteil haben gegenüber Web-Applikationen. Aber ich finde halt dieses Leute anpöbeln, damit sie deine App runterladen, Sendungstitel.
Nee. Wir haben schon Leute anpöbeln.
Ja, finde ich halt auch nicht gut.
Außerdem haben wir keine App. Das macht keinen Sinn.
Wir haben keine App, das stimmt.
Sollen wir mal eine schreiben, damit wir die Leute anpöbeln können?
Nein. Ach, wir können die Leute auch so
anpöbeln. Wir müssen jetzt erstmal unser CMS fertig machen, dann können wir mal über eine App reden.
Ja. Also es ist ein kompliziertes Thema. Ich meine, ich möchte natürlich auch nicht, dass die irgendwie alle Paywalls aufmachen, die Verlage.
Dann lese
ich es
nicht.
Aber genau, dann würde ich es auch nicht mehr lesen. Hm. Aber wenn sie nur so ihre Mitarbeiter bezahlen können. Also ich weiß es auch nicht. Jedenfalls das mit dieser Werbung, so wie sie jetzt ist,
ich meine,
ist kaputt, das will keiner.
Das ist halt alles schwierig. Ich meine, ich will weder, dass wenn ich auf eine Webseite gehe, dass mein Browser explodiert und meine CPU irgendwie da wegglüht. Aber ich möchte halt auch nicht, sollten sie jetzt guten Content produzieren, möchte ich halt auch irgendwie eine Möglichkeit haben, die dafür zu entlohnen, weil sie sollten da ja das ja nicht aus gutem Willen machen, sondern irgendwie halt auch, weil sie dafür Geld bekommen. Ist halt schwierig, also gerade sowas, keine Ahnung, Spiegel Online, die nehmen halt irgendwelche DPA-Meldungen, blasen die auf, schreiben da noch ein bisschen Zeug außenrum, ein bisschen Geschwurbel und dann war's das halt. Da finde ich jetzt sowas wie, habt ihr das letztens gesehen mit dem ardtext.de?
Nee, was?
Das ist echt cool, da gibt's ardtext.de, da gibt's irgendwie Textversionen. Da hast du so die letzten Presseticker nach.
Yeah.
Also so die Deutsch.
Die letzten DPA-Meldungen.
Die letzten DPA-Meldungen.
Ganz ohne Werbung.
Ganz ohne Werbung von unseren.
Steuergeldern bezahlt.
Nicht Steuergeldern, aber von unseren.
Rundfunkgebühren.
Rundfunkbeitrag heißt
das. Beitrag, ja.
Von unserem Rundfunkbeitrag gibt es auch eine Mobilversion, kannst du auf deinem Handy angucken, da siehst du die letzten News aus irgendwelchen Geschichten.
Das ist super gut.
Das ist so krank. Auf der anderen Seite
ist es so krank. Es ist so cool und es ist sogar Text, das ist nicht irgendwie ein fucking Bild, was sie reingeklebt haben.
Ja, es ist trotzdem.
Die Drohne Euro. Hintergrund.
Sowas finde ich dann halt doch sinnvoller, weil dann das ist halt genau das Gegenteil von dem, was was Spiegel Online macht. Die nehmen einfach die DPA-Meldung, tun die auf das Wesentliche reduzieren und dann hast du halt
nimm noch ein Bild aus dem Archiv.
Genau, dann hast du
oder
da halt
von Fotostock oder wo auch immer sie
ja gaunern. Genau. Da hast du da halt irgendwie deine Sachen, die du schnell im Überblick hast. Und bei Spiegel Online ist es halt so, die blasen alles immer ins Unendliche auf und dann hier Klickstrecke und hier Bilderstrecke, damit noch mehr Page Impressions generiert werden. Ja. Weiß ich nicht.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das in Zukunft so allgemein wird.
Ja.
Ich glaube aber, dass die Aktion nicht das gebracht hat, was sie wollten. Vielleicht bei ein paar Leuten, die sich wirklich überlegt haben, ich probiere es mal kurz ohne Adblocker.
Oh mein Gott.
Und dann gedacht haben, das ist so schrecklich. Nein, es geht nicht. Auf der anderen Seite ich glaube, Adblock Plus hat gesagt, sie haben irgendwie 150% mehr Downloads als vorher.
Ja, nicht nur Downloads, sondern auch irgendwie 169% mehr Spenden.
Ja, siehst du? Also für die hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Ja. Diese ganze Kampagne. Ob das bei den Verlagen was gebracht hat, ich bezweifle es eher. Es gab eher jetzt so einen Streisand-Effekt. Also alle reden jetzt erstmal drüber und man redet nochmal mit seinen Eltern drüber und plötzlich installieren mehr Adblogger, als sie vorher.
Also bei meinen Eltern, da manage ich eh die Browser, da ist eh überall Adblock Plus installiert.
Ja. Das ist auch der richtige Ansatz.
Also, weil ehrlich gesagt, weißt du, das ist ja, man ist ja dann auch fürsorglich und will für seine Familie nur das Beste. Und ich könnte da nicht ruhig schlafen, wenn ich wüsste, dass meine Eltern das Internet in der nackten Form quasi konsumieren müssen.
Oh mein Gott.
Nee, so ganz so schlimm ist es nicht, aber ihr wisst, was ich meine.
Nee, genau so ist es. Das ist gerade das Ding.
Ja.
Okay. Gut. Schließen wir das Thema ab. Und gehen zum nächsten über, und das war, jetzt muss ich erstmal.
Skype. Das hat der Heise Verlag entdeckt.
Ja, den hat das irgendjemand geschrieben, ne?
Ich glaube, das war sogar bei denen im eigenen Netz.
Sie haben es getestet.
Genau, und was Skype.
Weil sowas merken die doch nicht.
Was Skype macht, ist irgendwie, wenn du in einem Chat eine HTTPS-URL schreibst.
Ja, oder wenn du irgendwelche URLs schreibst, aber auch bei HTTPS.
Geht Microsoft die mal besuchen?
Dann ja, nicht direkt besuchen, die machen einen Head-Request da drauf, um da irgendwie mal Metadaten abzufragen, beziehungsweise die Header da mal rauszukriegen. Die Frage ist, warum tun sie das? Und
Stats. sind immer Stats.
Also von Seiten von Microsoft scheint es eine Geschichte zu sein, so von wegen, oh, wir wollen Spam-Links erkennen, aber warum... Ich weiß auch nicht warum. Oder also vielleicht erkennen die dann an den HTTP-Headern, die da zurückkommen, haben die irgendwie ein neuronales Netz oder was am Laufen, was dann erkennen soll, ob das Spam ist oder nicht, aber ich verstehe es nicht.
Und dann? Was?
Vielleicht, ja, und dann werden die User geblockt.
Vielleicht wollen die dann ja, also es könnte ja sein, dass es irgendwelche Spam-Accounts sind, und dann ist es wie bei Facebook, dass du dann ab und zu, wenn du eine URL im Chat verschickst, ein Capture eingeben musst oder so. Ich weiß es nicht. Also irgendwie ist das, in diesem Heise-Artikel ist hier ein Auszug aus den Datenschutzrichtlinien von Skype und da behalten die sich halt vor, gegebenenfalls Inhalte automatisch zu scannen, um irgendwie Spam, Phishing und so weiter zu identifizieren. Die Frage ist jetzt, was der Sinn des Ganzen sein soll, dann Head-Request drauf zu machen. Ich find's gruselig. Wundert mich jetzt aber nicht großartig.
Nee, ich meine, klar, es ist blöd, dass sie es machen, aber ich meine, dass die Möglichkeit schon immer bestand, war auch irgendwie klar, ja, weil klar. Ich meine, das weiß man ja, wenn man sich in Skype einloggt, kriegt man ja auch vom Server immer seine ganzen letzten Gespräche nochmal geliefert und so und kann die sich angucken. Von daher liegen die irgendwo rum und Microsoft kann die natürlich lesen und schon seit ICQ-Version such mich mal, stand ja schon immer drin.
Such mich mal.
Den Witz fandst du gut, oder?
Ich fand den super.
ICQ, such mich mal, ja, gut.
Nicht? Freddy guckt ein bisschen nicht so, als ob er davon überzeugt wäre.
Not so amused.
Mach einfach weiter.
Wissen wir ja, dass die alle Rechte an allem, was du da schreibst, haben, behalten wollen und gegebenenfalls auch Schabernack damit treiben.
Ja, das ist halt immer das Problem bei so geschlossenen Systemen.
Deswegen mögen wir die ja so.
Ja, mögen ja nicht. Das Problem ist, dass momentan so, okay, Skype funktioniert nicht mal besonders gut. Zumindest was so Chat angeht. Ich benutze es eigentlich auch in letzter Zeit sehr selten. Also so, ich habe so ein, zwei Leute, mit denen ich ab und zu mal in Skype schreibe. Aber gerade so Facebook Messenger ist halt schon essentiell für mich geworden, weil man da halt auch sehr, sehr viele Leute drüber erreicht, die überhaupt sonst Instant Messaging gar nicht verstehen oder gar nicht sich irgendwas installieren, sondern die haben dann halt irgendwie so eine Webseite, da gehen sie drauf und dann kann man mit denen chatten.
Ja.
Das ist halt so das Ding. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass da Facebook nicht viel besser ist.
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Also nicht im Ansatz. Aber ja. Benutzen tut man es halt trotzdem. Das Problem ist halt,
wenn du nicht dafür bezahlst, bist du das Produkt.
Das ist richtig.
Dann könnte es trotzdem sein, ja. Dass es sich.
Ich meine, im Fall von Skype bezahlt man ja normalerweise dafür. Also zumindest
fürs Chatten bezahlst du nicht.
Ja, aber für jetzt irgendwie für Telefonieren und Geschichten.
Ja, aber auch nicht, wenn du mit jemandem telefonierst, der auch Skype hat.
Für Videochat. Für Konferenz-Videochat musst du bezahlen und für Skype-Out. Also für wenn du ins Telefonnetz möchtest, dann musst du auch dafür bezahlen.
Stimmt. Also bei Skype, wenn du mehr als mit einem Leut Videochat machen willst.
Genau. Oder da war es
noch. Aber deswegen gibt es ja Google Plus Hangout-Gedöns.
Ja, kommen wir später
noch. Kommt ja später.
Oder ich glaube, das ist sogar so, wenn man Videochat macht und gleichzeitig seinen Screen sharen will, dann musst du auch dafür bezahlen.
Ja.
Echt?
Ja. Was? Irgendwas war da. Doch, ist so, wenn du mit jemandem Videochat machst und dann dem gleichzeitig noch deinen Desktop sharen willst.
Oh, das geht nicht.
Und irgendwas ja, müssen die ja auch bezahlen, Geld verdienen.
Ich weiß nicht, das kannst du mit dem Google-Zeugs einfach so machen.
Ja.
Nee, da wird dann temporär dein Videobild ausgeblendet und dein Desktop eingeblendet. Oh, das parallel geht auch nicht.
Oh, da musst du auch für bezahlen.
Nee. Da ist einfach.
Geht nicht.
Ist einfach nicht gedacht.
Mhm.
Könntest du mal aufhören, diesen Tumblr da zu lesen?
Der ist lustig.
Ja.
Gut gemacht, FTP.
Ja, das kannst du als Tumblr deine Woche nächste
Nein,
Woche
nehmen. Ich habe das hier aus dem Chat, den kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Der ist jetzt ausgelutscht quasi.
Der ist schon verbrannt.
Dann pack ich ihn die Pics noch rein oder so.
Nee.
Wie finden wir das jetzt? Also ich finde es creepy. Es hat mich allerdings nicht sehr erschüttert, so wie es mich jetzt vor ein paar Jahren erschüttert hätte. Wahrscheinlich. Ja. Also vor ein paar Jahren hätte ich noch wahrscheinlich gedacht, so, oh Gott, nein, sofort deinstallieren, auf keinen Fall wiederverwenden. Und mittlerweile denke ich also, ja,
ist doof, aber irgendwie. Das ist schlimm, wir sind abgestumpft.
Ja.
Also ich würde es deswegen nicht mehr benutzen, tatsächlich. Weil es gibt auch andere Sachen, die genauso gut sind. Zum Beispiel das Google-Zeug und die besuchen nicht alle Webseiten, die du im fucking Chat schreibst.
Ja, das weißt du noch nicht.
Das hätte ich mitbekommen.
Vielleicht, ja.
Nee,
das war jetzt.
Okay, das hättest du mitbekommen. Das Ding ist, haben nicht alle Leute.
So, ich mache jetzt mal Skype.
Also ich meine, mich Protest. Eingeschlossen. Ich hab
Skype?
Ich Skype löschen. Skype. Fuck you, Skype. Das ist eh scheiße, das funktioniert eh nie. So.
Okay.
Und gerade so zum Podcasten und Geschichten, da ist manchmal Skype halt auch so vielleicht auch am ehesten das Mittel der Wahl, wenn nichts anderes gerade funktioniert.
Ja. Mumble vielleicht noch.
Ja, aber
da braucht derjenige auch einen Client drauf.
Ich komm jetzt halt wieder mit dem Beispiel, wenn ich mal mit meiner Mutter einen Videochat machen will, dann
solltest du Google Hangout nehmen.
Dann würde Hangout am ehesten vielleicht noch funktionieren, aber das war's dann halt auch. Und da hat sie ja nicht mal ein Google Plus, meine Mutter hat nicht mal einen Google Account.
Boah.
Deine Mutter hat keinen Google Plus. Deine Mutter hat keinen Google Account.
Deine Mutter hat keinen Google Account.
Ja.
Das ist tragisch.
Das ist echt boah.
Nee, das ist halt so das Ding. Also, was funktionieren würde, ist, wie heißt dieses HTML5-Zeug, was
WebRTC.
Auf WebRTC basierend, das hat der Jan mal gepickt. Das ist so eine Webseite. Conversatio oder so.
Das ist so wie Conversatio. Ja. Das war aber nur für Firefox, oder war das nicht?
Conversat.io oder so war das.
Das war, glaube ich, der für das Firefox-Zeugs, oder?
Nee, das ist WebRTC, das funktioniert
auch in Chrome. Chrome oder Firefox Nightly?
Genau.
Sehr gut.
Aber, Firefox Nightly jetzt nicht, wird jetzt in dem Fall nicht gehen.
Brauchen wir nicht mehr.
Das ist so eine Sache, die funktionieren würde, wo die Leute halt nicht mal einen Account brauchen. Und so, ich glaube, da in die Richtung wird es schon eher hingehen.
Ja. Schauen wir mal.
Aber ansonsten, also, ich benutze halt Skype momentan eh so gut wie nie. Also das daher,
ist manchmal einfach ganz praktisch.
Ja, manchmal ist es ganz praktisch, gerade wenn es so um so Sachen wie File-Transfer oder irgendwelche Video-Audio-Chat-Geschichten geht. Aber
für File-Transfer gibt es ja jetzt so viele Möglichkeiten schon.
Ja, da gibt es auch sehr viele Webseiten und Drop.io und so Geschichten.
Gibt ja auch so Dropbox und so.
Ja.
Das geht ja auch.
Meine Mutter hat sogar einen Dropbox-Account. Aber kein
Google-Account.
Kein Google-Account,
ja. Wer hätte dir sonst eine E-Mail schicken können?
Ja.
Mit einem 500 Terabyte großen Anhang.
Oder genau.
Wie viel sind es? 1 Gigabyte, glaube ich. Jedenfalls.
Gut. Ja, also ich verstehe immer noch nicht den technischen Sinn, was das Ganze macht. Vielleicht gibt es da irgendwie früher oder später was, dass sich Skype dann mal wann wird, so mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Link ist böse.
Ja, also so wie es
das ist vielleicht nicht deine Mutter, die dir gerade diesen Link schickt.
Genau. So also es könnte ja zum Beispiel...
Wie das dein Mail-Programm auch schon macht. Hm? Dieser Link sieht fishy aus.
Genau sowas. Dass das halt dein Skype auch macht, dass du da nicht draufklickst. Oder dass du halt dann dir bewusst, dass du eine Warnung bekommst,
wenn du... Do not click this link.
Ja, oder wenn du draufklickst, dass du dann halt irgendwie möchtest, bist du sicher?
Bist
und dann
du dir sicher, dass du diesen Link klickst?
Bist du dir wirklich sicher?
Ja, ich habe gerade geklickt. Fuck.
Noch ein Grund weniger, es zu verwenden.
Ja. Sehr schön. Ich habe es deinstalliert und das hat sich total gut angefühlt. Was war ein fucking 96 Megabyte.
Kommen
das
wir zum nächsten ZipGate stellt den Dienst One ein. Mhm. Die hatten ja irgendwie sowas, du bist unter einer Telefonnummer.
Also ich glaube, das soll...
Unter einem Handy?
Nein. Jein. Es sollte sowas sein wie Google Voice für Deutschland. Also das ist so... Du hast da eine Mobilfunknummer, die sie irgendwie von einem Insolventen, also die haben einen Satz von Mobilfunknummern von einem insolventen Unternehmen abgekauft, die sie dann quasi virtuell verwaltet haben. Und du konntest dir da einen Account schießen, hast dann eine Mobilfunknummer von denen bekommen und die haben dann quasi für dich alle eingehenden Anrufe und Nachrichten und so Geschichten, die auf diese Nummer eingingen, an andere Telefone oder an andere Nummern weitergeleitet. Quasi.
Also sowas wie eine 0700-Nummer.
Ich habe keine Ahnung, was eine 0700-Nummer macht, aber vermutlich sowas.
Höchstwahrscheinlich.
Oder eine 085-Nummer oder so. Mhm. Also ich meine, wenn du so eine Supernummer in dir holst, hast du normalerweise ein Webinterface, wo du sagen kannst, hey, wenn es hier klingelt, leite das mal in der Kombination auf Handy, auf Festnetz X, Y, Z. Und wenn du es aufs Festnetz leitest, bezahlst du nichts, aber wenn du das Handy leitest, kostet es zum Beispiel nochmal was.
Ja, da ist es halt auch so, die leiten dann quasi deine Gespräche. Du kannst dann auch sagen, hier irgendwie parallel, dann soll deine Home-Nummer oder dein Telefon, dein Handy gleichzeitig klingeln oder sowas. Mhm. Ja, und das stellen die jetzt halt ein, weil sie
boykottiert worden sind, sagen sie.
Sowas in der Art. Also zum einen haben sich die ganzen normalen, Anführungszeichen, Mobilfunkprovider irgendwie da quergestellt und lange keine Anrufe durchgeleitet. Also irgendwie steht hier, dass die Telekom 27 Monate gewartet hat, bis die Anrufe aus ihrem Netz in dieses andere Mobilfunknetz geroutet haben. Zudem gibt es da noch Probleme mit der Bundesnetzagentur, dass die sich irgendwie, also direkt formuliert, also die mal direkt abgelesen, keine große Mühe geben, ein solches Produkt zu ermöglichen. Das heißt, die hätten halt auch gern, wie war das, wenn man Gespräche annimmt, bekommt man dafür Geld, wenn anderen Gespräche annehmen, die aus deren Netz kommen, dann bekommen die dafür Geld. Irgendwie sowas war das doch. Wenn du Gespräche annimmst, bekommst du von dem anderen Provider dafür Geld.
Achso, diese Transaktionsgebühren zwischen den
Providern. Genau. Und da haben sich dann halt die ganzen anderen Provider auch geweigert, diese Gebühren zu bezahlen. Das heißt, die hatten dann halt irgendwie auch mehr oder weniger dadurch, dass sie das alles weitergeleitet haben, nur Kosten durch dieses Produkt. Okay. Und deshalb werden die das jetzt demnächst einstellen.
Hast du das benutzt?
Nee, ich hätte das gerne benutzt, aber ich habe es nicht getan, weil ich da meine Mobilfunknummer nicht drauf portieren hätte können. Also im Nachhinein ist es ganz gut, dass es nicht geht oder nicht gegangen ist, weil
dann wär's verloren.
Sonst würde jetzt meine Mobilfunknummer im Nirvana abdümpeln oder so. Aber ich weiß nicht, ich fand das Produkt an sich und die Idee eigentlich auch ziemlich cool. Und so wie das momentan aussieht, wird es auch die Geschichte mit der Bundesnetzagentur auch dafür sorgen, dass halt sowas wie Google Voice wahrscheinlich in Deutschland keinen Fuß fassen wird. Was halt irgendwie auch cool wäre, das zu haben.
Ist halt eine Behörde und die arbeiten manchmal etwas langsamer.
Ja, oder arbeiten eher im Sinne der aktuellen Platzhirsche.
Das würde ich so jetzt also nicht sagen.
Keine Ahnung, ich habe mit denen noch nie was zu tun gehabt, deshalb kann ich da jetzt auch nichts groß zu sagen, aber
ist jedenfalls schade, dass dieser interessante Dienst jetzt eingestellt werden muss, weil irgendwie Probleme gab.
Ja, weil im Endeffekt ist es halt echt so, ich hätte gerne mal sowas wie DNS, gibt es ja eigentlich schon, dieses Enum-Zeug, also sowas wie DNS für Telefonnummern.
Ach, davon habe ich auch schon lange nichts mehr gehört.
Ja, da gibt's, es gibt ja eine DNS-Erweiterung für SIP und für Telefonnummern, aber ich will einfach eine Indirektion haben, keine Ahnung, Flydie at irgendwas und dann kann ich da irgendwo konfigurieren, an was für Telefonnummern das rauskommt. Weil das ist einfach, es ist echt bescheuert. Ich will mir doch nicht jedes Mal, wenn ich mir neue SIM-Karte kaufe oder irgendwie mir einen neuen Vertrag anlache, irgendwie mich drum kümmern müssen, dass dann jetzt die Nummer portiert wird und sonst irgendwas. Und sondern dass
man Geld dafür bezahlen muss.
Genau, dass man Geld dafür bezahlen muss und so weiter. Das ist halt echt so ein Ding. Ich habe immer noch, ich habe immer noch eine SIM-Karte von einem alten Anbieter, wo ich halt, das ist kein Prepaid, aber das ist so ein Vertrag, wo man keine Mindestlaufzeit, keine Grundgebühr und so weiter bezahlt von Congstar. Da habe ich immer noch eine SIM-Karte, die ich ab und zu mal ein Handy reinstecke und anmache, um zu gucken, ob mich jemand angerufen hat, weil nicht alle Leute mittlerweile auf der neuen Nummer sind und ich es irgendwie damals verpeilt hatte, die portieren zu lassen. Und dann sitzt du halt irgendwie fest und musst mehrere Telefone mit dir rumschleppen und so weiter und so fort. Und eigentlich wäre so eine Indirektion schon ziemlich cool gewesen.
Ja, also ich habe ja so eine 0700-Nummer, aber das ist halt teuer, auf der anzurufen. Das ist ein bisschen blöd. Aber das wäre sowas. Die kannst du halt, die legst du halt irgendwo hin oder auch so 080 irgendwas Nummern. Mhm. Aber die willst du halt auch nicht so einfach rausgeben, weil es halt einfach teuer ist, da anzurufen. Aber da funktioniert es so, dass du dann sagen kannst, hey, wenn hier jemand anruft, dann entweder alle deine Telefone klingeln gleichzeitig oder alle
genau
deine
sowas.
Oder ruf nach und nach, ruf erst die an. Wenn nach 15 Sekunden keiner an die Nummer rangeht, dann geh weiter und so weiter und so fort.
Also das fände ich halt wirklich cool, dass man da sagen könnte, so eine Art, wie man es halt bei DNS hat. Man hat da irgendwie seinen DNS-Provider, da trägt man irgendwie seine Records ein und dann kommen die Leute im richtigen Gerät raus. Ich meine, das ist mittlerweile dank, okay, auch wieder so Skype und irgendwie Facebook und sonst irgendwelchen Geschichten, auch irgendwie alles mehr oder weniger böse Firmen, aber die sind halt wenigstens halbwegs innovativ. Und da kann man dann zumindest, oder irgendwie sowas wie...
Ja gut, da hast du auch ein Vendor-Login. Also wenn du zu Facebook gehst und da deine Freunde hast, dann kriegst du auch nicht raus exportiert. Also du kannst dann auch nicht einfach sagen, oh, du gehst jetzt heute mit allen Freunden zu Google Plus.
Ja, richtig, aber du bist nicht jedes Mal, wenn du irgendwie deinen Zugangsprovider wechselst, gezwungen, da eine Portierung oder sonst irgendwas einzuleiten, sondern du bist dann halt in diesem System, aber in diesem System sind halt auch die anderen.
Ja, und das ist ja mit einem Telefonprovider genau das Gleiche. Also da sehe ich jetzt nicht den Unterschied. Ob ich mich jetzt in Facebook einschließe oder bei der Telekom, ist voll das Gleiche.
Telekom, wirst gedrosselt.
Erstens das.
Bei Facebook wirst du ausgenommen und verkauft.
Ja. Das ist eben nicht das Gleiche, weil das eine mit einem Zugang dahergeht. Wenn ich die Zugangsbedingungen für meinen mobilen Internetprovider nicht gut finde und da irgendwas den wechseln will, dann wechselt sich da gleichzeitig die Nummer mit, es sei denn, ich bemühe mich darum, die portieren zu lassen.
Ja, sei doch froh, dass es geht. Wenn du Facebook nicht mehr gut findest, musst du deinen Account löschen und alles ist weg. Die kannst du nicht einfach exportieren.
Ja, es ist aber...
Da kannst du nicht einfach gehen zur Bundesnetzagentur und sagen, geh, ich hätte jetzt mal, ich bin mal in eine andere Cloud mit meinen ganzen Freunden, ich portiere die jetzt mal weg. Also von daher... hast du wenigstens bei dem einen System immerhin die Möglichkeit, deine Zugangsnummer mitzunehmen. Von daher schon mal gut.
Ja, aber das geht halt auch, das hört halt auch an den Grenzen deines Landes dann auf. Keine Ahnung, ich gehe ein paar Tage in Urlaub, war vor kurzem irgendwie in England, hab mir da, bin da in den nächsten Vodafone-Laden gestapft, hab mir da für ein paar Pfund eine SIM-Karte geholt und ich konnte währenddessen 1:1 mit den ganzen Leuten, mit denen ich sonst in Kontakt war, weiter kommunizieren, ohne dass die irgendwas gemerkt hätten, dass ich irgendwo in einem anderen Land bin. Das wäre halt mit Mobilfunk und sonstigen Geschichten, also mit Telefonie ja, einfach teuer. Nicht gegangen. Ja. Nicht nur teuer, sondern es wäre unmöglich gewesen, weil du kannst nicht mal kurz für eine Woche temporär deine Telefonnummer auf einen ausländischen Provider portieren. Nee,
du das könntest geht höchstens nicht. Eine Weiterleitung machen und das ist teuer.
Genau. Das wäre teuer, da müsstest du aber dann im Voraus schon deine Nummer wissen, die du im Ausland haben wirst, oder du müsstest dann halt irgendwie ad hoc konfigurieren und das ist alles schmerzhaft. Also irgendwie... Ja, aber ich bin mittlerweile tatsächlich froh, dass dieses Thema Telefonie immer weniger ein Thema wird. Ich habe jetzt zumindest auf dem Festnetz habe ich einen ZIP-Account, der unabhängig von meinem Zugangsprovider ist, was ja auch schon mal ganz nett ist. Und gut, das Ding ist, auf dem ZIP-Account können mich im Normalfall relativ selten Leute anrufen, weil ich da halt eine App auf dem MacBook oder irgendwie auf dem Telefon laufen haben muss. Weil ich halt irgendwie kein ZIP-Telefon daheim habe.
Ja, was benutzt du auch ZipGate?
Ich benutze ZipGate, ja.
Ja, okay.
Bin ich eigentlich auch verhältnismäßig zufrieden. Das ist ziemlich billig. Ich glaube da irgendwie einmal, ich habe einmal 10 Euro aufgeladen, habe dann fast irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr durchtelefoniert. Also nicht durchtelefoniert, aber halt ein halbes Jahr damit irgendwie relevante Leute auf dem Festnetz angerufen und das hält halt echt ewig. Ja. Und ich weiß gar nicht, ich habe dann... vor einer Weile mal irgendwie nochmal 20 Euro aufgeladen und.
Ich meine, was ein Problem ist, was du ja eigentlich nicht darfst, ist die Telefonnummer, wenn du woanders längere Zeit wohnst, immer noch zu benutzen.
Funktioniert aber.
Ja, ich
das darf, ist halt das Gute
daran. Da habe ich ja nur gesagt, nicht. Du darfst es nicht. Ja, ja. Nicht gesagt, dass es nicht ja, ja. geht.
Nee, das ist halt auch gut, weil ich hatte dann irgendwie, ich habe über Airbnb da zum Beispiel bei der Geschichte in England habe ich einfach da eine Wohnung gemietet, da war WLAN mit dabei, mich mit meinem Handy eingewählt, die ZipGate-App aufgemacht und irgendwie nach Deutschland zum Festnetzpreis telefoniert, das ist halt schon cool.
Ja.
Oh, oh.
Und es ist halt lustig, wenn dann so Leute irritiert sind, du rufst mich doch aber gerade mit einer Stuttgarter Nummer an, aber du bist doch in England, warum?
Weil es geht.
Ja, weil es geht, genau.
Ja gut, das ZIP, ja, das verstehen immer noch manche Leute nicht.
Ja.
Nee, ich habe jetzt auch meine Nummer tatsächlich, weil ich ja umgezogen bin und den neuen DSL-Provider gesucht habe und Vertrag gemacht habe und habe da tatsächlich auch meine alte Nummer jetzt auf ZipGate portiert, was sie erst irgendwie nicht richtig hingekriegt haben, also zumindest so, dass es danach noch geklingelt hat irgendwo. Da musste ich denen nochmal eine Mail schreiben, aber habe ich jetzt dahin portiert und von daher ist es auch nett, dass man die Nummer jetzt einfach, also dass man die nicht ändern muss und nicht nächstes Mal, wenn man wieder umzieht, tatsächlich wieder mit portieren muss.
Also ich glaube, ich muss mir da auch irgendwie demnächst mal so einen VoIP-Adapter oder sowas anlachen oder irgendwie ein VoIP-Telefon und dann mal versuchen, das tatsächlich auch so zu nutzen, dass mich Leute da drauf anrufen können.
Du meinst auch, wenn du unterwegs bist, oder?
Nee, generell, mich können halt Leute auf meinem ZipGate-Account nie anrufen, es sei denn, ich habe auf dem Telefon die App offen,
ja.
Die ich halt nur anhab, wenn ich irgendwie tatsächlich Leute anrufen will, oder ich habe halt die App auf dem Notebook laufen. Also ich habe halt nur Softphones momentan. Ich habe halt keine Hardwarephones, ich habe keine Fritzbox, wo ich irgendwie normales Telefon, analoges oder so anschließen könnte.
Na, so mache ich das. Also ich habe in der Fritzbox einfach den ZipGate-Account eingetragen und wenn der klingelt, dann klingelt halt das Telefon.
Ja, ich habe halt eigentlich einen ziemlich coolen Router, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Das macht halt nicht.
Aber der Router macht halt nur Wi-Fi und nur irgendwie Routing und Firewall-Zeug. Aber der macht halt kein VoIP.
Okay, dann
lassen
wir mal das Thema. Also ZipGate One ist eingestellt und blöd, aber gucken wir mal, was da noch so kommt. FreeCiv gibt's jetzt in HTML5 Gedöns.
Yay. Ja, das ist cool. Die Webseite sieht nach Google Bootstrap aus. Sehr stark sogar.
Google Bootstrap?
Twitter Bootstrap, sorry. Ich bin
das
da.
Das ist nicht mehr Twitter Bootstrap.
Nur Bootstrap. Es sieht nach Bootstrap aus.
Dollar Bootstrap.
Dollar Bootstrap.
Twitter Bootstrap.
Ich habe es vorhin mal ausprobiert, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich bin jetzt nicht dazu gekommen, sehr viel...
Your username is too short.
Bin ich dazu gekommen, sehr viel zu spielen, aber man kann auf jeden Fall jetzt FreeCiv online im Browser spielen.
Story Game.
Das ist ziemlich cool, dass es geht.
Lustig.
Also ich weiß nicht, wie gut es geht, aber ich finde es gut, dass es geht.
Wo gehen wir denn hin?
Und Code kann man auf...
direkt drauf.
Kann man sich auf GitHub angucken.
Ja, funktioniert, läuft.
Ja.
Läuft. Aber läuft echt gut, also.
Ja.
Muss ich sagen. Oh, das ist ja gleich Metall, das ist ja ziemlich gut.
Au was, du Bitch.
Achso, das sind ja bloß die blöden Typen. Das
war die Kiste. Also im Endeffekt besteht das ganze Ding, soweit ich das jetzt sehe, aus dem FreeCiv selbst, also aus einem Fork des C-Clients und des Servers, dann ein Proxy, der das auf HTTP umsetzt und einer Web-Applikation. Früher war das irgendwie ein Java-Applet. Ah, nee, Moment. FreeCiv Web ist im Endeffekt eine Java-Web-Anwendung, die das Ganze dann quasi auf HTML5 und Ajax und Geschichten umsetzt. Ja.
Okay.
Sieht nett aus, kann man auf GitHub runterladen, darum ist es um Faktoren besser als alles andere.
Maximal gut,
quasi. Was nicht auf GitHub ist, quasi.
Ja.
Ja.
Ja. Drohnen retten Leben. Oder so. Ähnlich.
Also das ist, was in Kanada die Mounties behaupten, beziehungsweise ihre
lustigen Hüte.
Die lustigen...
Das sind so, ist so eine Polizeieinheit, ne? So, also so,
ja, genau, das sind die auf Pferden, die lustigen. Die auch lustige Hüte haben.
Ja.
Und die haben seit kurzem auch lustige Drohnen mit Kameras unten dran.
Die haben da eine echte Kamera reingebaut, oder
was? Ja, ich weiß nicht, was. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich so die Drohnen haben oder halt irgendwelche Drohnen.
Okay, ja.
Jedenfalls sieht wohl so aus, dass die über die Drohnenkamera ein gestrandetes Auto am Straßenrand gesehen haben, wo einer irgendwo gegen einen Baum gefahren ist und konnten ihn deswegen retten, weil diese Drohne ihn gefunden hat.
Und warum war diese Drohne da?
Weil die halt rumfliegt und Leute sucht, die
immer, gestrandet. Die ganze Zeit.
Also nicht die ganze Zeit, aber sie fliegt halt so rum und guckt sich Dinge an. Ich meine, dafür sind die ja da.
Ich weiß nicht, wenn das irgendwie eine abgelegene Straße ist, wo es dann irgendwie Sinn gemacht hätte, dann frage ich mich halt, warum dann unbedingt Drohnen in dieser abgelegenen Gegend rumfliegen. Wahrscheinlich deswegen.
Weil da keine Menschen...
Die fliegen ja auch relativ hoch. Also wenn man sich das Video anguckt, man kann das nicht so richtig super gut erkennen. Also es fliegt halt echt verdammt hoch.
Aber die haben trotzdem erkannt, dass da unten jemand war.
Genau. Und dann haben sie das Richtige gemacht, nämlich ihn gerettet. Und er wurde gerettet dann.
Das heißt, und freut er sich jetzt total, dass er von der Drohne gerettet worden ist.
Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich schon deswegen das Leben genommen, wer weiß. Mhm. Jedenfalls, ihr seid nicht so überzeugt von den Drohnen, oder?
Nee.
Warum nicht? Aber die haben Leben gerettet, das heißt, es ist ja quasi schon gut.
Ein Leben.
Ja, ein Leben. Was meinst du?
Ja, andere Drohnen töten halt ständig irgendwelche Leute.
Also ich glaube, wenn du das gegeneinander aufrechnest, du hast auf der einen Seite so Drohnen, die Leute töten und wahrscheinlich schon hunderte oder tausende Leben gekostet haben und auf der anderen Seite hast du halt irgendwie einen Kanadier.
Der hätte also auch ein Telefon verwenden können.
Aber das
können.
Ist doch immer, je nachdem, wie du die Technologien verwendest.
Ja.
Das, man darf das jetzt nicht so verallgemeinern.
Ich meine, wir finden ja generell auch Drohnen, also so zum selber rumspielen und so weiter, finden wir auch Drohnen und Quadrocopter eigentlich ganz cool.
Ja.
Aber ja, in dem Fall ist es jetzt sinnvoll, aber das heißt ja nicht, dass Drohnen generell super toll sind. Es
kommt drauf an, was die sonst noch mit den
Drohnen. Genau, ich meine, das ist halt immer das Problem mit Technologie. Man kann damit halt Gutes oder Böses bewirken, aber
das war hier wohl so, dass er noch geschafft hat, 911 anzurufen, aber er hat nicht genau gewusst, wo er ist, weil es halt irgendwo fucking abgelegen ist.
Dann hätten die dort noch peilen können, oder?
Ja. Aber das ist halt so, dass du da irgendwie einen komischen Sendemasten für wie viel
Kilometer hast. Dann haben die halt irgendwie, da hat der vielleicht einen Sendemast gehabt und der hat einen Radius von was weiß ich wie viel Kilometer gehabt und die wussten nicht genau, wo er ist.
Genau.
Ah, okay.
Und dann haben sie so einen kleinen Helikopter losgeschickt.
Sehr gut.
Oder, warte? Achso, nee, die haben erst einen,
auf jeden Fall haben sie ihn
gerettet. Jedenfalls,
genau. Die haben ihn gerettet, gut. Was? Man kann ohne Atem leben? Ich dachte, nur mit Luft und Liebe kann man leben.
Nee,
mit
jetzt nur mit Liebe. So einfach.
Das ist halt nur mit Liebe. Mit Liebe leben.
Und zwar, also das amerikanische Wissenschaftler haben ein Mittel entwickelt, was dir ermöglicht, dass du ohne atmen zu müssen überleben kannst.
Wie lang?
Hier steht, das sind Mikropartikel, die dann quasi dein Blut anreichern mit Oxygen.
Sauerstoff.
Sauerstoff, genau. Und
wo bekommen die den Sauerstoff her?
Ja, das ist quasi, was
das ist Mikropartikel gebunden, das gebunden an den genau.
Mikropartikel,
okay.
Genau. Und das ist schon ein bisschen so future-mäßig. Mhm. So, du kannst einfach schwimmen gehen, ohne dass du atmen musst.
Ja, wobei, das gab es ja auch schon, es gab ja schon diese Experimente auch mit Mäusen. Ich glaube, das wurde sogar schon an Menschen bei schweren Operationen gemacht, dass man so eine mit Sauerstoff angereicherte Flüssigkeit in die Lungen gepumpt hat, wo man dann quasi nicht mehr atmen musste, sondern die Lunge konnte sich da den Sauerstoff direkt rausziehen.
Ja, also
aber das ist jetzt nochmal
diese aber schon Variante. Echt super fies.
Kennt man auch so eine Szene aus zum Beispiel, wie heißt dieser Film, The Abyss, der Abgrund? Da gibt es auch so, wo so ein super Tieftaucher dann irgendwie so eine Sauerstoffflüssigkeit in die Lungen gepumpt bekommt, damit der irgendwie super tief tauchen kann.
Hier ist es jetzt so, du kriegst es gespritzt, direkt in dein Blut rein. Mhm. Und das bis zu 30 Minuten kannst du dann mit diesem Zeug überleben.
Wie ist es dann mit diesen ganzen, man hat da ja einen Reflex, dass man atmen will.
Das wird dann meistens irgendwie, also die sagen hier, das kann benutzt werden, wenn dein Atemreflex aufgehört hat.
Also okay, das ist dann quasi für Leute, die gerade irgendwie Atemstillstand oder sowas haben.
Genau, oder in einer super krassen, wenn sie repariert werden auf den Tisch.
Vom Operation.
Tisch.
In der Operation.
Ja.
Wenn sie auf dem Klapptisch repariert werden.
Wenn sie operiert werden.
Wenn sie auf dem Klapptisch repariert werden.
Genau, und dann halt, oder dieser Reflex halt aufhört, und das ist halt schon cool.
Was ist denn dann mit dem Kohlenstoffdioxid, was dabei entsteht? Das muss doch irgendwie raus, weil das vergiftet deinen Körper sonst. Und
vielleicht,
wenn du da
hältst einfach deinen Mund
aus der Haut raus.
Ich weiß nicht, ob da dein Stoffwechsel gut genug ist und so, weil normalerweise hat ja Atmung zwei Funktionen. Du nimmst einmal Sauerstoff auf und du gibst Kohlenstoffdioxid ab, aber ich weiß jetzt nicht, wie da die Abgabe in dem Fall.
Also wenn man sich diesen tollen Artikel, den ich hier verlinkt habe, durchliest, dann kann man es uns
bestimmt danach. Ich habe diesen Artikel nicht gelesen, deshalb stelle ich blöde Fragen.
Nee, das ist ja genau der richtige Ansatz. Und ich habe, man merkt auch, dass ich die Artikel auch nicht gelesen habe.
Dass du gerade erst während der Sendung liest.
Aber dass ich ihn...
Willkommen bei Binärgewitter, wir lesen euch auch diese Woche wieder das Internet vor.
Aber ich fand es einfach so faszinierend, auch wenn ich jetzt nicht genug Zeit hatte, mir das anzuschauen. Aber das ist halt einfach die Zukunft.
Ist schon ein bisschen
cool,
bisschen,
Sci-Fi-mäßig einfach.
Ah,
das auf jeden Fall.
Ja, der Schmidtlauch im Chat sagt auch gerade, dass dieser Atemreflex nicht durch Sauerstoffmangel erzeugt wird, sondern dadurch, dass CO2 sich in dein Blut anreichert und du das loswerden willst.
Ja.
Hä?
Ja, bestimmt. Gut, dann Linux, Sicherheitslücken, Kernel, Gedöns, war wieder mal irgendwas.
Was super fieses einfach.
Tatsächlich bis zu 3.8.8er Kernel, also. Was haben wir jetzt? Wir haben 3.9.
Ja, wir sind noch nicht
bis. Doch.
Also, wir sind die coolen Leute sind schon bei 3.8.8. Die Leute, die so komische Stable-Kernel haben, die sind halt nicht.
Nee, du meinst, wir sind schon bei 3.9.
Wir sind. Was sagt der hier? 3.8.11 bin ich gerade.
Ah ja, gut, dann.
Aber ich habe auch gerade geupdatet und bin noch nicht gerebootet. Jedenfalls, also, das ist halt ein Exploit, der dir als.
Ich habe 3.9.
Unprivilegierter Nutzer. Super-User-Rechte verschaffen kann. Und dieses Feature, das nennt, oder dieser Bug, der besteht in der Option Perf Events im Kernel drin. Und wenn man das dann ausnutzt, dann hat man quasi die Möglichkeit, einfach root zu werden als normaler User. Und das ist eine ganz schön fiese Sache, weil das ab 2.6.37 beziehungsweise bei CentOS gebackportet auf 2.6.32 einfach mit dabei ist.
Also alle aktuellen Linux-Distributionen, die da so draußen sind und dieses Flag anhaben, was ziemlich viele sind, sind angreifbar.
Genau, und zwar, wenn ihr da irgendwie Benutzer-Accounts an Leute, die ihr nicht unmittelbar kennt oder denen ihr nicht irgendwie vertraut.
Die ihr nicht
was ihr niemals machen solltet, User-Accounts an solche Leute vergeben.
Nur Leute, die man
punchen also, kann. Also, genau.
Das Punching-Lemma.
Das Punching-Lemma, dass man das durchsetzen kann auch wirklich. Dann solltet ihr erstmal zu den Leuten gehen und sie punchen. Dann ihre Accounts löschen.
Und dann sie nochmal punchen.
Eigentlich solltet ihr erst den Kernel updaten und rebooten und dann könnt ihr eine Sache machen. Weil der Rest, das könnte
genau, halt...
Punchen hat Zeit. Punchen kann man auch noch später machen. Das ist gut. Aber Linux-Kernel updaten, das muss man direkt jetzt machen. Das ist halt echt so ein richtig super fieses Teil, weil das so lange für so viele Versionen
drin war und dann, das hat keiner gemerkt. Und es gibt lauffähige Exploits dafür.
Und zwar jetzt schon einfach so, die kannst du quasi kompilieren und dann gewinnen.
Ja. Also wenn ihr schon immer mal einen Rechner übernehmen wolltet.
Wo ihr bloß einen normalen User-Account habt und ihr sagt euch, ja, eigentlich hätte ich gerne Root.
Natürlich, mit Genehmigung desjenigen.
Ich muss diese Druckertreiber nachinstallieren oder so. Was man halt machen muss.
Irgendeinem Prozess mal eine niedrige Priorität geben oder eine höhere, je nachdem,
genau,
was man will.
Genau, oder eben.
Bessere Priorität.
Genau, also ja. Dann, wenn ihr merkt, dass irgendwie der Webserver langsam läuft und ihr müsst ihn fixen, kein Problem, Exploit. Bam, die Apache-Config fixen und dann Bailout oder einfach alles in Nginx quasi portieren.
Genau, einfach alles.
Alles schnell portieren. Hauptsache, ihr bekommt es nicht mit.
Das ist genau. Nicht gut.
Das ist echt super, ganz schön gar nicht gut. Und deswegen, das Schlimme ist an den Linux-Kernel-Zeugs ist, dass man halt immer den Computer neu booten muss, damit diese Kernel dann auch wirklich geladen werden. Außer du hast CaseBlyce, was irgendwie 1000 Millionen Super Euro kostet.
Genau, so. Gerade wollte ich sagen, das ist Closed Source und das ist irgendwie kommerziell.
Und nur Solaris, oder?
CaseBlyce ist auch Linux. Ach,
das kam von Solaris, glaube ich,
ja.
Damals mal.
Genau, also da kann man quasi im laufenden Betrieb den Linux-Kernel patchen.
Und es gab auch von irgendwie allen Seiten, die gesagt haben, oh mein Gott, ihr müsst unbedingt euren Kernel patchen, und ich habe von meinem VPS-Anbieter eine E-Mail bekommen, dass sie die Boxen rebooten, damit sie die Kernel neu laden können, solche Sachen. Also das ist ganz super fieses Zeugs einfach.
Super fies.
Super, super fies.
Ja. Da kam noch gerade ein neues Debian raus und schon ist es wieder kaputt.
So ist es.
Ja, das hat aber auch schon 2 Jahre alten Kernel drin.
Ja, dann ist eigentlich egal, weil das ist ja bloß bis 2.6.32.
Genau.
Ja, es war schon, ich glaube, Debian ist, 7 ist jetzt mit 3.2 rausgekommen, ne?
Echt?
Ja.
Die ist ganz frische jetzt.
Ich habe, glaube ich, noch einen V-Server, da läuft das Host-System auf dem 3.6.18. ja.
Das ist
dort. Nee, Moment, 2.6.18.
2.6.18.
Also, die alte 2.6er-Kernel-Linie, ja.
Ja. Das ist echt, ja, 2018 geht aber noch, das ist ja noch relativ frisch eigentlich.
Das sind auch schon 6 Jahre oder so.
Ja, Debian halt.
Ja, das hast du. Ja, ist auf jeden Fall nicht mehr.
Aber dafür tut Debian, dafür ist es schön stabil. Ich mag das auf Webservern mag ich Debian total.
Ich auch.
Ja, gut. Außer also, du willst einen Nginx haben.
Nee, da kann man ja Backports benutzen.
Ja, aber du musst es machen halt, das ist das Problem.
Ja.
Aber gut, ich meine, Nginx willst du eh immer neu haben.
Ja, eben. Da willst du ja eh Bleeding Edge und so weiter.
Ja.
Und dann wieder Bleeding Edge, damit die ganzen Bugs wieder, oder die ganzen Security-Probleme wieder gefixt werden.
Oh, ich habe hier noch ein 3.2.38. Ich mache mal ein Update.
Dann eigentlich haben wir mal wieder die Themen blöd sortiert, weil eigentlich kommt jetzt, würde zu dem Leben ohne Atmen nochmal passen eigentlich, dass man irgendwie seine Stammzellen irgendwie klonen kann.
Ja.
Also das, was mit Dolly, Schaf Dolly schon vor ein paar Jahren passiert ist.
Nicht direkt.
So ein paar Sachen, also grundlegend.
Also aber ja. Klonen kennt man irgendwie.
Hat jeder schon mal gemacht.
Ja, zwar, ja. Jeder schon mal im Hobbykeller.
Ja, klar, so. Zumindest bei Pflanzen.
Seine Pflanzen geklont.
Ja, zum Beispiel. Also ich habe mehrere Ableger von meinen Yucas schon selber angelegt, aber das ist ein bisschen was anderes.
Das ist so ein bisschen Klon quasi.
So ein bisschen
angeklont.
Quasi. Angeklont. Ja, Pflanzen machen das ja die ganze Zeit. Die vermehren sich ja so.
Ja.
Zumindest manche.
Meistens.
Aber hier geht es konkret darum, dass man Embryonen züchtet, damit man an seine eigene, also damit man seinen Körper bootstrappen kann quasi.
Also wenn du es verpasst hast, bei der Geburt aus der Nabelschnur die Stammzellen zu entnehmen, kannst du es jetzt noch nachträglich machen.
Genau, ich habe da heute Mittag zufälligerweise auch so ein bisschen drüber diskutiert. So wie ich das interpretiere, ist es ja so, momentan kannst du ja, wenn du irgendwie geboren wirst, oder sagen wir es mal so, wenn im Fall von Ingo jetzt.
Im Falle von Ingo.
Ja, nee, ich
geboren, er werde geboren.
Nein, ich meine ja, Ingo hat ein Kind bekommen. Du hättest jetzt veranlassen können, dass zum Beispiel die Stammzellen in der Nabelschnur von deinem Kind irgendwie eingefroren werden. Genau. Dass
und
dann man
da die aufgehoben, kostet bloß ein Schweinegeld einfach.
Ja, aber dass man da später dann. Sollte das Kind irgendwie mal krank werden oder irgendwelche Organe versagen oder sonst was, dass man dann, wenn die Forschung weit genug ist, bis dahin aus diesen Stammzellen dann gesundes Gewebe züchten kann. Also könnte man zum Beispiel jetzt mal angenommen, das ist technisch irgendwann...
Eine neue Leber.
möglicher. Du könntest dann irgendwie mal eine neue Leber oder das irgendwie Hautzellen oder so. Ich meine, Hautzellen geht, glaube ich, heute schon, dass wenn du irgendwie Verbrennung hast oder sowas, wenn du, dass man Hautzellen aus Stammzellen züchten kann, das ist, glaube ich, nicht so das Problem.
Nicht also, so das Problem, abgesehen davon, dass es halt immer noch super hardcore ist.
Ja, das ist echt hardcore, aber man könnte sich in Zukunft ja auch vorstellen, dass irgendwelche ganz kompletten Organe nachgezüchtet werden oder irgendwelche Muskeln oder sonst irgendwas.
Genau, jedenfalls, darum geht's jetzt aber.
Ja. Nur und das scheint jetzt funktioniert zu haben. Also es ist irgendwie so ein paar Forscher in den USA. An wo haben die denn gearbeitet? In Oregon. Oregon Health and Science University. Haben es jetzt geschafft, quasi aus einer Hautzelle einen Klon zu erstellen, also ein Klonembryo zu erstellen, indem sie mit der DNA dieser Hautzelle ein Ei befruchtet haben. Und da kann man dann quasi so vermutlich nicht lebensfähige Embryonen züchten, aber die halt dann Stammzellen enthalten. So habe ich das richtig verstanden?
Das ist einfach. Also ich habe ich habe das genannt, Wissenschaftler klonen Embryos, um Stammzellen zu farmen.
Ja.
Und ich finde, das passt doch schon relativ
gut. Es ist halt echt so, es ist wissenschaftlich total cool, aber es wirft halt sehr viele ethische Fragen auf.
Richtig.
So. Also ist es korrekt oder sollte man das tun, Leben zu schaffen, um das nur als Ersatzteillager
zu farmen?
Um es nur zu farmen, ja.
Das ist
eine Frage, die ich auch, da sollten sich mal irgendwie.
Da brauchen wir eine Ethikkommission.
Ich glaube, dafür gibt es schon eine.
Meinst du? Ja, doch. Also unsere Ethikkommission beschäftigt sich auch.
Oder Philosophen oder sonst irgendwie Leute.
Ich glaube, die machen das alle schon, aber die sind halt Philosophen, die reden nicht so viel. Das ist halt das Ding. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich da die Köpfe zerbrechen die ganze Zeit schon, aber das kann man halt nicht hören.
Ja.
Weil das zu Hause im Keller machen.
Also ich wäre mir da auch unschlüssig. Ich finde es auf der einen Seite cool, weil irgendwie habe ich jetzt gedacht, oh scheiße, ich bin geboren worden und die haben meine Stammzellen vergessen und den einfach in den Müll geworfen, die Säcke. Und was ist jetzt, wenn irgendwann meine Leber kaputt geht, dann habe ich keine Stammzellen, um die Leber zu bootstrappen. Das ist ja ganz doof.
Genau. Dann hast du jetzt die Lösung.
Ja.
Quasi. Du musst halt nur ein paar Embryonen
Oder du musst farmen. Deine Eltern punchen, dass sie das nicht gemacht
haben. Ja, aber das hilft halt auch nichts mehr dann.
Ich meine, damals war der Stand der Forschung halt auch noch nicht weit genug, dass man mit dem Zeug irgendwas anfangen hätte können. Das ist ja erst auch in den letzten paar Jahren so.
Naja, noch können sie dir immer noch keine Leber daraus wachsen lassen.
Ja, also. Nee, aber vielleicht in 20, 30 Jahren, wenn ich mal eine Leber brauche.
Ja, aber dann können sie auch die Stammzellen anders eben generieren.
Jetzt geht's ja, das zu bootstrappen.
Ja.
Ist halt immer noch die Frage, ob es ethisch okay wäre, wenn ich dann sagen würde, oh, ich hätte jetzt nur noch ein paar Monate zu leben oder hey, macht mir doch mal so ein Embryo. Dann viele Embryonen wollt ihr mir denn machen?
Weißt du, woran mich das erinnert? An die eine South Park-Folge, wo dieser also die Embryos so aufknackst und dann so das Leben raussaugt?
Nee, ich hatte heute einen anderen Vergleich. Also ich habe vor ein paar Stunden mit meiner Freundin darüber diskutiert und ich bin da auf eine andere South Park-Folge gekommen, nämlich die, in der Mr. Garrisons Penis auf dem Rücken einer Maus gezüchtet wird und die Maus dann ausbüchst und sie zusammen irgendwie im Mondschein dann zusammenfinden und ein Duett im Mondschein, also Mr. Garrison und sein Penis singen. Wollte ich nur mal gesagt haben. South Park ist so großartig.
Oh.
Aber hier, das gab auch so die Geschichte.
Ein Lastwagen mit abgetriebenen Embryonen.
Lass uns mal, wir sind ja kein wir sind ja kein Wissenschaftspodcast, wir raten ja auch nur rum.
Ja? Natürlich, wir haben doch auch keine Ahnung.
Ja, deswegen ist ja schon. Deswegen quoten wir auch South Park.
Ja, natürlich. So. Ich meine, South Park quoten, das ist schon ganz gut, weil die haben mittlerweile so sie haben es mittlerweile echt drauf, diese aktuellen Themen mal so richtig aufzugreifen und irgendwie lustig darzubieten.
Aber dann kommen wir doch wieder zu Sachen, von denen wir wenigstens ein bisschen Ahnung haben, nämlich Technik. Die Google I.O. ist wahr.
War. Oder ist die gerade noch?
Die weiß nicht.
Ich glaube, gestern war die noch.
Ich glaube, die ist heute nicht mehr.
Ja, also war. Die Google I.O. 2013 war.
Also die große Entwicklerkonferenz von Google, wo dann so die neuen Produkte und Änderungen und so weiter vorgestellt wurden.
Genau. Und sie haben es mal wieder ein bisschen krachen lassen. Also zumindest haben sie einige Sachen vorgestellt. Zum Beispiel Google Hangouts.
Ja, also kurz davor irgendwie, ich habe gestern mit einem darüber schon geredet und er hat gemeint, das ist wie die eine South Park-Folge, wo die Leute an ihren eigenen Fürzen riechen.
Mhm.
Und so ein bisschen das Google I.O.
Ich meine, das ist ja auch in San Francisco, das war ja das Zentrum der Leute, ja, die an den eigenen Pfützen riechen. Das war ja dann die Snob-Wolke, die dann durchs Land gezogen
ist.
Ja,
und das ist dann so, oh mein Gott, wir haben so viele geile Sachen gemacht.
Guck mal, wie geil wir sind.
Fits good, me.
Du warst auf dem Google Developer Day mal dabei, wo sie sich auch, in jeder Session gab es HTML5-Demos und sie haben sich in jeder Session selber auf die Schultern geklopft, wie geil sie denn eigentlich alle sind.
Ja,
ja,
so genau. Ähnlich war das auch. Das ist quasi die Google I.O.
Ja. Aber ich meine, ein paar Sachen waren ja echt ganz lustig.
Ja, natürlich. Ja. Also das ist ja prinzipiell immer so, aber das ist halt, dieses ganze Feeling ist halt schon so. Mann, wir sind schon ganz schön awesome eigentlich.
Ja, eigentlich sind wir schon die Besten, so. Die Besten der Besten der Besten.
Und wir machen einfach eine eigene Convention, wo wir nur unser neues Zeug zeigen.
Genau.
Und die Leute werden dafür Geld bezahlen, dass sie herkommen und unser Zeug angucken.
Ja, aber komm, ist noch nicht so total abgefahren wie jetzt irgendwie bei Apples, na, wie heißt die, WWDC? Da waren die Karten innerhalb von anderthalb Minuten oder so ausverkauft und die verlangen Unmengen Geld für die Karten an Eintritt und dann bekommst du nicht mal ein Device. Bei Google bekommst du dann meistens, irgendwie hat es die letzten paar Jahre immer noch
ein
Android-Telefon oder ein Chromebook oder ein Android-Telefon oder beides sogar bekommen. Also ein Kumpel von mir war mal da, der hat dann irgendwie so...
Der hat auch den Google-Boards bekommen, oder?
Google-Boards? Ne, die Google-Boards hat er nicht bekommen, die gab es damals noch nicht. Der hat einen Nexus bekommen, Nexus One hat er bekommen.
Ja, das ist cool. Ja. Also, ja. Weil da gab es auch eine Convention, wo du so ein Google-Ball... Google-Balls bekommen hast.
Achso, dieses Audio-Teil.
Ja, was sie dann aber gesagt haben, eigentlich wissen wir gar nicht, was es soll.
Eigentlich brauchen wir es doch nicht.
Also zur Korrektur, heute ist der letzte Tag der Google I.O. Nee, Moment, morgen ist der letzte Tag der Google I.O.
Wissen wir eigentlich?
Ja, echt.
Drei Tage lang gibt es Vortragsprogramm, das heißt, es gibt morgen nochmal Neuigkeiten, aber ich denke, die größten Neuerungen haben die in den ersten beiden Tagen, was ja gestern und heute dann quasi ist, war, rausgehauen. Aber ja. Geht noch mal ein bisschen.
Da geht noch einiges.
So, wo waren wir? Hangouts.
Genau,
also Hangouts kennt man ja schon seit dem Beginn von Google Plus. Das war damals so das Wow.
Das ist das, was Skype macht, bloß in besser und
im Browser.
Im Browser.
Ja, aber auch
im Browser. Mit fucking Plugin.
Ja, aber dass es halt im Browser geht, ich meine, die werden früher oder später auch auf WebRTC umstellen.
Genau. Dafür haben sie es ja eingeführt.
Hoffentlich. Aber das war so, als Google Plus neu war und man irgendwie sich total toll gefühlt hat, wenn man unter den ersten paar waren, die dann irgendwie einen Invite bekommen haben. Ich habe dann irgendwann ja nach ein paar Monaten meinen Account wieder gelöscht. Aber damals war das halt so dieses Hangout-Ding, das war halt schon cool. Ja, also hat man sich schon gefreut, dass das funktioniert und das ist auch immer noch, funktioniert auch noch gut genug, sagen wir es mal so. Ich benutze das tatsächlich, ich habe ja einen Firmen-Google-Account, wo ich auch Google Plus habe. Also nicht jetzt für mein privates Zeug, sondern halt für die Firma. Und das benutzen wir quasi täglich für unsere Meetings. Und da funktioniert das Hangout-Zeug eigentlich angemessen gut meistens. Wir haben auch schon Sachen erlebt, wo wir dann irgendwie auf Skype umstellen mussten oder irgendwie andere Dinge benutzen mussten, weil halt irgendwie das Hangout nicht mehr funktioniert hat. Aber in letzter Zeit gab es eigentlich relativ wenige Störungen. Und das Ganze gibt's jetzt neu auch für dedizierte Devices. In Form von Android und iOS Apps.
Aber das gab's doch davor schon.
Wirklich?
Also auf meinem Google Telefon gab's das auf jeden Fall schon. Google
als,
Plus.
Als dedizierte App. Also Google Plus schon, aber konntest du auch das ganze Hangout-Zeug und sowas
mitmachen? Ja, das ging auf jeden Fall alles. Aber das war halt so versteckt. Ich weiß nicht, ob sie es bloß nochmal geplagt haben, dass es schon mal da war, aber ich...
Vielleicht haben sie es auch einfach besser gemacht.
Das kann sein. Vielleicht ist es jetzt mehr bunt, vielleicht hast du mehr Hüte.
Vielleicht hat man mehr Hüte.
Mehr Hüte zum Aussuchen. Das kann natürlich schon sein.
Ja, Schnurrbärte vielleicht auch noch.
Schnurrbärte. Und Hüte?
Ist wichtig. Beides. Das ist nämlich und Monokel. Monokel auch.
Oh, Monokel sind so.
Was? Du kennst es gibt diese Google Image, es gibt, wie heißt denn das? Es gibt so eine Google Hangout App oder so ein Add-on.
Das ist kein Add-on. Du kannst einfach machen.
Das musst du aber in den Chat hinzufügen, glaube ich. Das ist
ja, schon die du sagst dann hier, ich will jetzt
Die nennen es, glaube ich, aber Add-ons oder sowas. Ja, du kannst halt sagen, hier ist mein Gesicht und da mach mal Monokel und Schnurrbart und einen Hut drauf und dann ist das die ganze Zeit auf deinem Kopf drauf und deine Kollegen
immer mit dem Kopf.
Genau, und dann kannst du dich ein bisschen hin und her bewegen und deine Kollegen finden es lustig und alle lachen.
Du kannst auch so komische Geräusche machen, was auch kein Mensch braucht.
Furzgeräusche. Was?
Ja, Geräusche kannst du machen.
Egal.
Das war ja Google Hangout gerade.
Genau, das war der Google Hangout-Sound. Genau.
Hört einfach auf.
Ja.
Creepy.
Ja, aber über die Hangouts reden wir doch gerade gar nicht. Wir reden jetzt über die neuen Hangouts.
Die super neuen Doppel-Super-Cool-Hangouts.
Also, ich verstehe auch nicht, warum sie den Namen genommen haben. Sie wollen jetzt, also das, was Google Talk hier gerade macht, so Message-Zeug, und wir haben ja in einer der letzten Folgen mal über Messaging so geredet, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und Pleite ist ja bei Facebook hängen geblieben, aber vielleicht ist ja das jetzt das neue coole Ding, weil Google baut jetzt Hangouts und das klingt irgendwie scheiße, schick mir mal eine Hangout.
Ja. Häng mich mal out oder so. Häng mich mal ja, out. Aber das ist immer noch das alte Google Hangout.
Nee, also Hangout
mich mal.
Genau, an. Also ich bin jetzt auch davon ausgegangen, das ist ein Google Plus Feature und dafür gibt es jetzt halt dedizierte Apps für Mobilgeräte. Aber das ist immer noch das gleiche Hangout. Nur, dass du halt da hast du halt auch noch einen Chat mit drin, das ist ein bisschen prominenter, du kannst da Bilder hin und her schicken.
Genau, also sie haben einfach eigentlich gesagt, okay, ihr könnt dieses Videoshit machen, aber ihr könnt auch chatten.
Genau, und du hast jetzt halt im Endeffekt diesen...
Ja, doch, es ist genau
also,
das.
Also du hast im Endeffekt den ganzen Google Talk-Zeug, das, was du in Gmail drin hattest, den Chat von Google Plus, aber jetzt irgendwie cool und du kannst auch Bilder hin und her schicken, was früher auf Android irgendwie super Krebs war und
nicht
funktioniert hat.
Ja, also das ist super komisch,
und, oder, ich verstehe oder nicht. Hat vielleicht einfach funktioniert, aber es hat also, aus der Usability-Sicht her, was es einfach nicht erkennbar, wie man es tun soll.
Genau, und du konntest auch, also du konntest zum Beispiel, gibt ja immer diese Share-Dingsies, aber du konntest nicht mit dem fucking Google-Talk-Shit sharen, das ging einfach nicht. Mhm. Und aber, das ist ein Scheißdreck.
Aber du konntest also alle, die die Google Plus-App hatten, die konnten das untereinander auf jeden Fall Message-Teil machen.
Ja, genau. Und ich glaube, sie wollten es einfach jetzt härter pluggen, damit die Leute aufhören, das Talk zu nehmen und dieses Google Plus. Mhm.
Ja, sie wollen alle nach Google Plus schicken.
Ich glaube, das ist auch der Ansatz, dass man halt, dass Google versucht, seine kompletten User nach Möglichkeit alles irgendwie auf Google Plus zu bekommen und halt ihre komplette Messaging-Infrastruktur, die sie irgendwie haben. Ich meine, sie haben Google Talk, dann hast du noch eine Möglichkeit, im Gmail zu chatten.
Was aber auch Google Talk
ist. Was aber eigentlich Google Talk ist. Dann haben sie mal angefangen, für Google Talk diesen Jingle, diese XMPP-Erweiterung, die keiner unterstützt oder irgendwie nur mit komischen Plugins zu entwickeln. Dann haben sie den Chat in Google Plus selbst drin. Dann haben sie da wiederum die Hangouts und ich glaube, die wollen das einfach jetzt mal konsolidieren und einfach sagen, okay, du hast ein Messaging-System für Google. Das ist dieses Hangouts-Zeug. Da hast du, das kannst du entweder auf Google Plus selber machen. Du hast eine Chrome Web App, die du quasi als dediziertes, extra Fenster starten kannst, sodass du es nicht auf einer Webseite machen musst, sondern es ist trotzdem eine Webseite, aber die läuft halt extra. Oder du kannst es auf Android oder auf iOS machen.
Ja.
Hat es jemand von euch schon mal ausprobiert? Also ich habe es gesehen, ich fand das in interessanter Weise schafft es Google in letzter Zeit irgendwie Apps zu schreiben, die irgendwie auch nicht so furchtbar hässlich sind. Also das neue Maps ist ganz schön geworden.
Wo wir noch später zu kommen.
Das neue alte Maps. Das neue alte Maps auf iOS, das ist eigentlich ganz hübsch geworden und funktioniert ganz gut. Google Now habe ich nicht ausprobiert, soll aber auch ganz gut, ganz hübsch gewesen sein. Das Design von Google Plus, das neue, ist ganz nett und diese Apps, die sehen jetzt auch nicht ganz hässlich aus. Also vielleicht wird es noch was. Ja,
Linus Torvalds hat schon super hart gegen das, nicht gegen das Design, sondern gegen das Typesetting gehatet auf Google Plus. Er hat gesagt, oh Gott, die Schrift kann man gar nicht erkennen und das ist so komische Schatten im Hintergrund und das ist voll blöd. Wollte ich mal sagen.
Ja. Aber so, also und das Ding ist, Hangouts sind jetzt quasi auch in Google Mail integriert. So dass du quasi, wenn du da chattest, dann oder du kannst jetzt auch Hangouts aus Google Mail rausstarten. Und es gibt mittlerweile, soll es irgendwie auch dann geben, so Livestreams, dass du quasi halt irgendwelche Veranstaltungen auf Google, auf Hangouts quasi dann streamst und dann halt die Leute damit zugucken können.
My God. Was die Bundeskanzlerin letztens auch gemacht hat.
Ja. Genau sowas.
On Air Gedöns.
On Air.
Also das Einzige, was ich ich habe selber noch nicht ausprobiert, was ich gesehen habe, ist, dass die Emojis furchtbar hässlich sind, die man da drüber verschicken will. Und wir wissen ja alle, Emojis sind essentielles Feature.
Auf jeden Fall das Wichtigste.
Für Japaner vielleicht.
Nein, für alle.
Für alle?
Für alle generell.
Grundsätzlich.
Für alle unter 40.
Und wenn du das nicht weißt, dann
bist du mental
dann
40.
Dann hältst du es falsch.
Genau, wenn du es nicht weißt, dann hältst du es falsch.
Du brauchst Emojis. Das ist elementares Feature.
Brauche ich tatsächlich nicht
eigentlich
mehr.
Brauchst du nur.
Als ich 14 war, habe ich die vielleicht gebraucht, aber jetzt brauche ich die nicht mehr.
Nee, du brauchst die immer noch.
Ja. Immer.
Mhm. Jedenfalls, ich finde die ganz lustig, aber du darfst halt nicht die oberen nehmen, die sind nämlich bescheuert. Du musst
nur UTF-8 Emojis.
Ja,
das ist ja quasi. Das sind echt ganz schön hässige Emojis.
Ja, eben.
Also, mehrere Emojis hinzufügen. Guck mal, da kannst du sogar Pfeile, kannst du nach unten
ziehen. Ja, also da, ja. Hat ja Facebook letztens diese Sticker, da kannst du dann mehr oder weniger Animated GIFs verschicken, aber die sind halt in deinem Client.
Wie beim MSN Messenger?
Ja.
Wie damals noch,
wo aber du kannst, kaufen
konntest,
diese App-Packages? Nee, nicht nur. Da steht jetzt momentan alle, die es da gibt, da steht free dran, aber ich denke, da wird es früher oder später ein Market für animierte GIFs geben, wo du irgendwie animierte Emojis über Facebook verschicken kannst und dafür die Leute auch noch Geld bezahlen. Die Kiddies, die werden es lieben. Die werden Facebook mit Geld bewerfen.
Wie heißt ich suchte mal von MSN Messenger.
Ja.
Diese.
Oder so wie diese Emojis oder diese Smiley-Geschichten, die man von Skype kennt, wo man irgendwelchen tanzenden Menschen oder sowas.
Ja. Also ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber ich meine, macht aus Google-Sicht total Sinn. Und wenn man jetzt nicht extra Messages und Google Talk und so Gedöns hat und alles in einer Stelle, macht ja vielleicht Sinn. Und wenn jetzt mehr Leute untereinander das gleiche System verwenden.
Also es macht schon...
Vielleicht können wir dann auch mal chatten. Hm?
Genau. Vielleicht können wir auch mal chatten. Nee, ich kann ja mit Felix chatten.
Ja, der Felix, aber kannst du mit mir chatten.
Also Felix benutzt da seinen Google Talk Account und ich benutze meinen XMPP-Account, den aber ich dann mit IM Plus auf mein Handy raus... Der kommt ja auf mein Handy raus.
Aber wieso kann er... Jetzt muss er doch noch mit meiner Google Plus App chatten können.
Ja, dann kann ich auch. Ich benutze jetzt nur noch Google Plus, jetzt wo das draußen ist.
Na dann?
Weiß nicht.
Mach mal.
Wir können ja mal probieren, ob das geht.
Ja,
also ich habe da, also es gab ja da, es gab ja da auch Blogposts, die da irgendwie Geschichten kritisiert haben. Und zwar, dass halt jetzt die ganzen Google Plus Hangouts kein XMPP mehr sprechen. Und das heißt, dass du da wahrscheinlich nicht mehr von außen rankommst. Das heißt, du kannst halt nicht mehr aus so einer Hangout-App raus mit anderen Leuten, die bei anderen Providern sind, chatten. Was du halt mit Google Talk zum Beispiel konntest, weil das war halt XMPP oder zumindest im Hintergrund auf der Serverseite
war es XMPP. Merkt man, dass XMPP jetzt irgendwie seinen Peak erreicht hat und
Peak XMPP.
Ja. Nicht mehr. Es war mal die Technik, auf die irgendwie alle gesetzt haben und mittlerweile denken alle, ich mache mein eigenes geschlossenes System. Weil ich weiß es und kann es viel besser.
Genau.
Ja, das Ding ist halt. Schade irgendwie. Ja, das Ding ist halt, das habe ich ja in dieser Folge, die wir über Mobile Messaging gemacht haben, auch schon angekreidet. XMPP ist halt einfach nicht designed oder XMPP wurde in der Zeit designed, in der mobile Geräte und in Mobilfunknetzen hinter irgendwelchen komischen NATs und sonstigen Geschichten noch kein Thema waren.
Ja, aber dann hätte man irgendwie mal XMPP Plus machen sollen.
Hätte, und könnte, sollte, ja, aber...
Ist nicht passiert und deswegen haben wir jetzt wieder Vendor-Login. Juhu!
Ja, da sollte man halt mal was tun.
TM.
TM.
Ja, wird sich wahrscheinlich nicht tun.
Das Ding ist, momentan gibt's da halt auch, also jeder kocht tatsächlich sein eigenes Süppchen und es gibt da momentan auch keinen wirklichen Standard, was so diese Geschichten angeht. Ich meine, es gibt dann immer es gibt so ein paar Anbieter, die dann so XMPP-Proxys anbieten, die dir dann Push-Notifications auf dein Handy schicken und so weiter. Es gibt da, was ich jetzt momentan benutze, IM Plus, oder es gibt auch noch andere Anbieter, die sowas machen. Das ist alles ganz recht und schön, aber XMPP an sich ist halt vom Protokoll her nicht für so mobile Geschichten gedacht und auch so Sachen, dass... Was tust du? Warum schnüffelst du an deinem Mikrofon?
Hat es denn wenigstens gut geschmeckt?
Ja.
Was machst du denn da schon wieder?
Ich bin, glaube ich, auf der falschen Stelle.
Jetzt hör auf, irgendwelche Sachen umzudrücken, dann hört man es nicht mehr.
Ja, pst, ruhig.
Was kannst du eigentlich?
Hört man mich noch?
Ja, ich wollte mich nur ausmachen und habe gerade den falschen Knopf erwischt.
Okay.
Passiert halt.
Wo war ich? Also ja, genauso, ich meine, es gibt halt auch so Geschichten, wenn man auf dem Telefon Bilder aufnehmen kann und so weiter, dann möchte man ja da auch generell, hören mich die Leute eigentlich,
wenn du mir die Fader runterziehst? Ja, okay. Alles gut.
Dann möchte man da ja auch Bilder verschicken können und irgendwie seine Geolocation und sonstige Geschichten, und Geolocation ist nicht so das Problem, aber bei Bildern, da hört es halt bei XMPP schon auf. So File Transfer hat bei mir eigentlich noch nie wirklich funktioniert über Firewall-Grenzen und über NATs hinweg. Und wenn, dann ist es furchtbar langsam, so dass man lieber irgendwie eine Datei in Dropbox hochlädt und dann einen Link verschickt oder sowas. Aber ich finde halt, es gehört halt mittlerweile auch in ein modernes Protokoll hinzu, dass du halt auch sagen kannst, okay, ich droppe da jetzt mal ein Bild rein und dann wird es verschickt und es funktioniert halt auch.
Ja.
Weil das, also ich meine, so einfacher Falltransfer, das sollte doch mittlerweile, wir sind in 2013.
Ja, ja. Das sollte meine Herren, das sollte, wir sind in 2013.
Das sollte doch mittlerweile ein gelöstes Problem sein, oder etwa nicht?
Nee. Ist ja wohl nicht.
Ja.
Scheinbar nicht.
Ja, aber, also ich weiß nicht. Ich finde Vendor-Login auch total beschissen, aber ich finde halt auch, dass XMPP keine Lösung für ein Mobilgerät ist. Und dann sollte man halt irgendwie mal sich dran machen und da einen funktionierenden Standard entwickeln und auch entsprechende Clients dafür, die auch gut sind. Weil ansonsten
also benutzen die Leute halt weiter Bescheid. In
Facebook oder,
ja, oder Google Plus
oder Google
oder,
Plus.
Oder Skype. Leute, ihr sagt Bescheid, wenn ihr eine Lösung habt.
Weil selbst die Sachen, die jetzt im iPhone eingebaut sind, wie irgendwie iMessage, das funktioniert halt auch nicht.
Nein,
das tut halt weh. Also das Ding ist so, es gibt ja auch dieses Videochat-Gedöns von Apple, das nennt sich dann, wie nennt sich das eigentlich? FaceTime. FaceTime, genau. Und iMessage, die Chat-Komponente, die so auf den Telefonen und auf den Macs eingebaut ist, aber das funktioniert halt nicht gut. Also FaceTime funktioniert meistens. Habe ich allerdings auch sehr selten bisher benutzt. Aber gerade das iMessage, wenn man da in Chatrooms ist, das funktioniert halt überhaupt nicht.
Das
oder,
ist ja dumm.
Oder halt nur so.
Ach, vielleicht funktioniert jetzt alles
sehr mit minder, Google, weil Google mir es passiert. Hangout. Ja, da müssten dann die ganzen Leute halt tatsächlich auch Hangout benutzen. Aber das wäre vielleicht mal eine Option, dass man sagt, okay, das wäre sowas für mobile Chatrooms. Das wäre tatsächlich mal eine Idee. Muss ich mal anleiern. Vielleicht lohnt sich das ja mal.
Ja. Gut. Google Plus sieht auch neu aus. Also sie haben den Facelift verpasst. Sieht jetzt irgendwie aus wie Facebook, bloß ein bisschen besser.
Es sieht deutlich hübscher aus, finde ich. Also ich finde Facebook jetzt von der Optik her nicht so toll.
Aber es erinnert mich trotzdem irgendwie mit diesen zwei Spaltenansicht, was bei Facebook auch der Fall ist. Also so ein bisschen hat mich das jetzt schon an Facebook erinnert. Bloß ein Tick besser. Und
Ja,
gut, es sieht ein bisschen aufgeräumter aus. Wenn einem das mit den zwei Spalten-Layout nicht gefällt, kann man auch wieder auf eine zurückgehen. Aber dann sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus, zumindest auf großen Displays. Oder man macht einfach seinen Browser ein bisschen kleiner, dann würde er auch automatisch auf eine Einspaltenansicht wieder umschalten. Findest du es echt gut? Also
ich finde die, ich hab's jetzt, wie gesagt, ich habe meinen privaten Google Plus Account gelöscht mittlerweile. Ich kann mal kurz gucken, ob ich mich hier mit meinem Arbeitsaccount einloggen kann.
Ach. Sieht jetzt aus wie Pinterest.
Ich benutze Pinterest nicht, deswegen.
Ja, dann stell einfach vor, sieht so aus. Und ich würde jetzt auch gar nicht so richtig viel drüber reden, weil das wird eher alles nicht, also es hat keinen Mehrwert einfach.
Es hat keinen Mehrwert?
Ja.
Wir sagen mal, dass es anders auf jeden Fall aussieht.
Es sieht anders aus.
Es ist so ein bisschen, wenn du jetzt weiter runter scrollst, wird oben die Leiste irgendwie anders.
So schön.
Also ich kann mich jetzt wegen Two-Factor Auth auch gerade nicht einloggen, weil Google hat mir jetzt gerade eine SMS geschickt mit einem Code drin, die aber nicht ankommt, weil mein Telefon im Flugmodus ist. Deshalb kann ich mich jetzt auch nicht in meinen Google Plus Account einloggen. Die Screenshots, die ich bis jetzt davon gesehen habe, die sahen tatsächlich halbwegs aufgeräumt und eigentlich auch ganz hübsch aus, finde ich. Also auf jeden Fall deutlich schöner als die Version davor.
Jetzt halt nicht mehr so viel Whitespace an der Seite.
Ja.
Guck mal, das sieht ungefähr so aus. Stell dir vor, das ist Google Plus. Und das ist halt Pinterest.
Ja.
Wie sieht Pinterest aus?
So. Sieht genauso aus.
Aha.
Also ich habe da.
Ja, also was einem halt auffällt, es werden halt, Betonung wird jetzt ein bisschen mehr auf Bilder gelegt und Text wird irgendwie nicht mehr ganz so.
Ja, genau. Gehen wir mal weiter einfach.
Ja.
Mehr gibt es da nicht zu schauen. Also nicht von meiner Seite. Genau, das Maps-Zeug hatten wir schon, glaube ich, drüber geredet.
Es wird jetzt demnächst, es gibt ja auch Maps-Desktop, soll es ja jetzt irgendwie geben, ne? Oder ist es das?
Ich glaube nicht. Also ich habe da was anderes gesehen.
Ne, okay.
Maps-Desktop, was dann quasi Google Earth ist, nur nicht
Google. Also Google Earth, aber not Earth, oder?
Ja, bloß halt ohne
also diese Erde-Ding. Also ich habe das umgekehrt gelesen, und gesehen in diesem Einführungsvideo, dass Google Maps auch jetzt im Browser einen Earth-Mode hat.
Ja, und Fullscreen ist und deswegen schon so als quasi Desktop.
Kann man Fullscreen benutzt. Machen, aber muss ja nicht unbedingt.
Ich finde, sieht cool aus. Sieht schon echt gut aus.
Also, genau.
Und Google. Das ist jetzt mehr Social, mehr auf...
Mehr intelligent, würde ich sagen.
Auf dich selber, wenn du deine... Wenn du zu bestimmten Sachen was schreibst, Erfahrungsberichte machst oder pinst, dass du hier irgendwie gerne bist, Wird das jetzt irgendwie besser eingeblendet oder schlägt dir dann Sachen vor? Wenn sie diese 5 Orte besucht haben, dann interessiert sie auch x Ort.
Nee, tatsächlich nicht auf diese Art und Weise, sondern da werden Dinge für dich auf der Karte eher hervorgehoben und andere ein bisschen ausgegraut.
Sodass, das heißt, wenn du oft Bahn fährst, dann weiß Google, blende ich dir mal lieber die Bahn.
Ja, nicht nur so, sondern auch kontextabhängig. Das heißt, du suchst jetzt quasi in einer bestimmten Gegend nach Bars und oder klickst jetzt eine Bar an, dann werden alle anderen Bars und die Straßen, die dann irgendwie da in Relation zu stehen, halt auch gehighlightet oder eher hervorgehoben und die anderen Sachen so ein bisschen verschwinden so ein bisschen im Hintergrund, sodass du quasi eine bessere Übersicht hast über Dinge, die du gerade suchst. Und es versucht dann halt automatisch rauszufinden, was dich jetzt gerade interessieren könnte, und die Empfehlungen, die werden dir hier nicht irgendwie eingeblendet und oh, du könntest doch mal so, sondern die werden dann halt in der Karte selbst einfach deutlicher dargestellt und größer gemacht, so diese.
Hat schon ganz schön fies eigentlich.
Ja, also diese Pins, die man, aber man kann ja dann quasi auch, wenn man andere Sachen sucht, könnte man die ja dann halt auch, also man könnte ja auch andere Sachen suchen, aber und die dann sich hervorheben lassen, aber das ist halt schon so eine Erweiterung deiner Filterbubble. Mhm. Also das heißt so.
Nicht eine Erweiterung, eine Einschränkung.
Also das meine ich.
Erzeugung.
Das ist eine Erzeugung deiner Filterbubble für Maps, weil halt die Sachen, die um dich rum sonst sind, die dich vielleicht gar nicht so interessieren, aber oder bei denen Google denkt, dass sie dich nicht interessieren, sagen wir es mal so, die werden dir halt einfach gar nicht angezeigt oder eher verschwinden im Hintergrund.
Ja.
Und das heißt, wenn du dich nur in bestimmten Bereichen bewegst oder dich nur für bestimmte Sachen interessierst, dann wird dir Google wahrscheinlich, wenn du dich da mit deinem Account einloggst, früher oder später anfangen, andere Sachen, die vielleicht auch interessant sein können,
so auszublenden.
So wie bei der Suche auch, genau. Ja.
Also quasi das, was die Suche macht, auch in besser
für das Apps.
Und also wenn du hier draufklickst, heißt es zumindest Desktop-Preview. Also, weil es gibt die einmal für den Browser, also für den Desktop, einmal fürs iPhone, einmal für Android. Mhm. Und man kann jetzt, man sieht es noch nicht, man muss sich erstmal dafür, man könnte jetzt ein Invite hier anfordern. Ist erstmal eine Beta-Version. Also, es heißt jetzt nicht, wenn man jetzt auf Maps geht, dass es schon so kommt. Mhm. Aber wird
man konnte sich irgendwie schon mit Preview irgendwie sich registrieren, dass man
ja, auch haben will. Ja, du kannst dich hier, dich anmelden, genau. Ja. Können wir nochmal verlinken.
Also das ist die Geschichte ist halt auch, das ist jetzt alles so ein bisschen besser integriert. Du klickst auf irgendwelche Sachen, dann poppt auf einem gewissen Bereich dann halt Zusatzinformationen auf, dann kannst du irgendwie eine Suche mit Autocompletion machen. Und irgendwelche Venues oder Points of Interest und so Geschichten, die werden halt schon mal von vornherein gehighlightet. Und wenn du dann da drauf klickst, dann werden halt die related Venues halt noch stärker hervorgehoben und so Geschichten. Also das kann man sich auf der Seite, die wir hier verlinkt haben, mal angucken. Das sieht schon ganz nett aus, finde ich, so optisch. Ist halt die Frage, wie gut der Algorithmus ist, der die Recommendations erstellt.
Ja, und wie viel da dann auch das Werbungszeugs reinfällt.
Genau, wie viel da Werbung ist, weil Google muss ja irgendwie auch Geld verdienen, das hatten wir ja vorhin auch schon.
Und wenn das halt so unterschwellig ist, dann finde ich das halt schon echt, das kann man ja auch nicht richtig blocken mehr.
Ja, aber das funktioniert dann halt für Google.
Und ja,
ich meine, wenn du dann halt draufklickst und das ist was für dich und du willst dann vielleicht irgendwie in diese Bar gehen, hast ja auch was gewonnen.
Also du weißt dann halt niemals, dass es noch andere Bars gibt.
Das ist richtig. Du kannst halt auch nicht unterscheiden, ob das jetzt irgendwie
ja, mein Gott, dann lockst du dich halt aus und dann siehst du es so, wie es normal ist.
Das ist richtig.
Nee. Doch. Nein, du bist doch trotzdem durch deine IP-Adresse und durch deinen ganzen Bereich und diesen ganzen Shit bist du ja immer noch gefiltert.
Also du bist immer gefiltert. Du bist trotzdem noch in einer gewissen Art von Filterbubble, nur dass die Filterbubble in dem Sinne jetzt größer ist und vielleicht sich nur auf deine aktuelle Session beschränkt und auf das Land, aus dem du kommst oder so. Vielleicht ist
deswegen musst du aus .io kommen, weil dann hast du quasi ein generisches Internet.
Hm.
Oder?
Du brauchst halt einen Proxy in
IO. IO-Proxy.
Genau, den IO-Proxy für den Indischen Ozean.
Nein.
Wieso nein?
Nein.
Doch.
Nein.
Wieso nicht?
Nein. Brauchst du nicht.
Willst du?
Dann bist du in einer anderen Filterbubble.
Nein, dann bist du in der Weltfilterbubble. Das ist
quasi nicht in meiner Filterbubble.
Nicht in meiner Filterbubble.
Ich will eine andere Filterbubble.
Welche willst du denn?
Meine.
deine Filterbubble willst du haben bei Google. Ja, dann lock dich nicht aus. Idiot, echt.
Wirklich.
Bleib einfach für immer eingeloggt, egal was du tust.
Genau, echt. Aber wir halten mal fest, ich will nicht in deine Filterbubble.
Ich will auch nicht in deine Filterbubble.
Niemand will in eine andere Leute Filterbubble, weil das wird dann ganz schön eklig. Auf einmal ganz schnell.
Und plötzlich, oh, suddenly Furries. Nein.
Oh nein, und der denkt jetzt überall.
Ja, das ist dann halt blöd, wenn Google weiß, dass du ein Furry bist und der dann plötzlich...
Das ist blöd, wenn Google weiß, dass du ein Furry bist. Ich glaube, es ist grundsätzlich blöd, wenn Leute wissen, dass du ein Furry bist.
Ja, es ist grundsätzlich blöd, dass du ein Furry bist, aber...
Ja. Oder halt ein, wie hieß das andere
Gibt's
Ding?
Gibt's da auch Feenstaub dann?
Furry?
Was? Das? Feathery?
Ja, genau, Feathery.
Oder, ja.
Oder so Krokodil...
Echsen-Dingsies.
Bestimmt auch, oder?
Bestimmt.
Ochsenschweinsuppe.
Warum geht's? Nein. Sexualpraktiken.
Sexualpraktiken. Hörst du denn gar nicht zu?
Nee. So, nee. Gott sei Dank.
Oh, Gott sei Dank.
Schalte ich ab.
Glück gehabt, dass wir schon nach dem.
Ja, wir sind nach 10, da können wir über Furries
und
reden.
Wir sind und immer in Vladivostok, von daher.
Ja, immer.
Von daher, also wirklich. Denk doch mal ein bisschen mit.
Ist doch. Compute Engine ist jetzt offen für alle.
Wow.
Ja.
Fuck.
Beides.
Also EC2 für bloß
not
von...
Not EC2. Ja, okay. Plus, da gab es vor kurzem auch mal so ein bisschen ein paar Benchmarks.
Die sahen sogar viel besser aus.
Und die sahen super toll aus und fährt viel schneller hoch und du hast viel besseres I.O. Ich bin mir nicht sicher, wie geschön das Ganze ist und unter was für Bedingungen die Benchmarks gelaufen sind. Deshalb schwierig, aber scheint ganz nett zu sein. Und
kriege ich deinen kostenlosen V-Host, ist die Frage.
Das kann ich dir spontan nicht beantworten.
Wahrscheinlich.
Probier es einfach aus.
Ich guck gerade, aber gibt's wohl nichts.
Ja, dann.
Also und was halt auch
irgendwie... Aber wenn es offen für alle ist, dann...
Ja, es ist nicht kostenlos für alle, sondern nur offen für alle.
Offen. Also. Ja, also man kann es, jeder kann es jetzt benutzen und kann Google dafür Geld in den Rachen werfen.
Gut.
Was ist ich ganz
billiger als EC2?
Nee.
Kommt drauf an. Also was ich halt ganz interessant finde, ist...
Also ist nicht billiger, ist nicht billiger als ein fucking Microinstance, ganz einfach.
Das nicht, aber du kannst halt zum Beispiel, es gibt Sub-Hour-Billing, also du kannst quasi auch...
Für 3 Minuten das
Ding. Für ein paar Minuten eine Kiste hochfahren und wirst nicht gleich für eine komplette Stunde berechnet, wie es bei EC2 ist. Die also kleinste Einheit bei EC2 ist halt eine Stunde. Wenn du eine große Instanz für 10 Minuten hochfährst, irgendwie welche Berechnungen drauf machst und die Kiste danach wieder wegwirfst oder einfach nur irgendwas testen willst, dann zahlst du halt trotzdem gleich für eine volle Stunde.
Okay.
Und...
Minimum 10 Minuten sind es.
Ja, genau.
Und dann 1 Minute.
Und es gibt halt irgendwie so Large Persistent Disks, wo du halt bis zu 10 Terabyte.
Yeah. 10 Terabyte.
10 Terabytes bekommst, was halt auch schon ganz schön ordentlich ist.
Gigawatts.
Gigawatts. Ja, und es gibt jetzt auch für Google App Engine PHP als Runtime. Das heißt, man könnte da potenziell auch PHP-Applikationen in der Google Cloud laufen lassen, was für Leute vielleicht interessant ist.
Oder auch nicht.
Ja, und es gibt dann noch einen neuen Data Store, der, ja.
Gut, dann gibt's auch noch eine eigene IDE für Android.
Gab's bis jetzt auch schon. Es gab ja dieses ganze Android SDK, diese Erweiterung für Eclipse. Aber jetzt gibt's das Android Studio, was das Ganze nochmal,
Android Studio!
Studio!
könnte alles Mögliche sein.
Ja, tatsächlich.
Auch Haar-Make-up.
Ja. Was auch immer.
Doch, Make-up Studio.
Ja.
Genau.
Das Android Make-up Studio.
Das Android Make-up Studio.
Gibt's garantiert eine App für.
Bestimmt. ja, das ist jetzt eine komplette IDE, die für Android-Entwicklung optimiert ist und halt auch Support für Build-Tools hat und irgendwie noch einen erweiterten UI-Builder und Auto-Completion und Refactoring-Tools und so weiter. Und das Gute an der Geschichte ist eigentlich, es basiert auf IntelliJ IDEA, was so eigentlich die coolste IDE ist, wenn man so Java-Entwicklung macht.
Was schon mal gar nicht so cool ist.
Ja, ja, ja. Das ist halt schon. Aber wenn man
für den größten Cancer ist dann noch das Beste.
Genau, das ist halt so, wenn du dann halt irgendwie riesen Cancer hast, dann kannst du halt mit IntelliJ noch am ehesten
kannst
leben.
Du noch ein bisschen Zauberstaub nein, drauf.
Kannst du dir wie Angelina Jolie die Brüste abnehmen?
Ja.
Was? Kommt das denn her, Entschuldigung?
Krebsvorsorge.
Cancer. Ja.
Ach so, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das finde ich eigentlich auch nicht lustig.
Wenn du einen riesigen Haufen Poop hast, dann kannst du da noch so ein bisschen Feenstaub drüber streuen. Mhm. Und dann ist besser
quasi. Ja.
Das ist nicht lustig.
Ist nicht lustig.
Was? Komm, Ingo, echt. Nur weil wir nach 22 Uhr sind, darfst du nicht so obszöne Witze machen.
Ja. Ich mache überhaupt gar keine Witze.
Doch.
Das war, du hast gesagt, Cancer.
Wir reden hier von Software-Cancer. Das ist
viel schlimmer.
Andere.
Nee, ja. Nicht so. Das ist eh schon verloren jetzt.
Ja,
jetzt
egal.
Danke, Ingo. Wegen dir haben wir verloren und jetzt haben wir wieder böse Reviews.
Jetzt haben wir ein schlechtes Gewissen wegen dir.
alles wegen dir. Ja.
Nee, also IntelliJ IDEA ist so für Java-Entwicklung eine coole IDE. Die gibt's auch in der Community-Version. Da kann sie nicht so viel, ist allerdings dafür kostenlos und ich glaube sogar Open Source. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, die Community-Version war auch Open Source. Und darauf, auf dieser Community-Version basiert jetzt quasi die Android-Entwicklungsumgebung. Und die integrieren auch so Geschichten, die man zum Beispiel für Android-Apps auch kennt und haben will, zum Beispiel ProGuard. ProGuard ist eine Erweiterung für Build-Tools, die man benutzen kann, die quasi guckt, wenn du aus einer Jar bestimmte Klassen lädst, dass nur diese Klassen, die du tatsächlich auch benötigst, mit in dein Paket mit reinkompiliert werden, sodass deine APK-Files kleiner werden. Mhm. Also ich habe das mal verwendet, weil ich habe ja mal vor einer Weile diesen XMPP-Messenger angefangen zu schreiben.
Yaxim,
genau. Hat mittlerweile, glaube ich, sogar auch eine Webseite, yaxim.org. Muss ich mal gucken. Ja, hat mittlerweile sogar eine auf Octopress-basierte Webseite, wo halt mal so die Features erklärt sind und so weiter und Screenshots und überhaupt und sowieso. Da benutzen wir eine XMPP-Library namens SMAC und das ist halt ein riesengroßes Jar-File, was halt, ja gut, riesengroß ist relativ, da sind halt mehrere hundert Kilobytes. Und wenn man da noch Grafiken und sonstige Geschichten in der App mit drin hat, dann will man ja auch nicht irgendwie für einen normalen Messenger mehrere Megabyte an App ausliefern. Und darum kann man da dieses ProGuard benutzen, was dann halt nur das Zeug mit reinkompiliert oder mit reinpackt, was man braucht und das andere wegwirft. Und dann kriegt man da halt seine Apps auch ganz klein.
Was bedeutet dieses, dass Yaxim jetzt Geld kostet?
Was?
Kostet Geld?
Yaxim gone professional.
Ich habe keine Ahnung. Ich
bist raus.
Ich bin raus.
Hä? Das ist doch. Das ist 1. April. Ach, Glück gehabt.
Ja, es ist 1. April.
Ach, Glück gehabt.
Wie gesagt, ich bin
aber
raus.
Der aber der war echt gut.
Ist immer noch GPLv2, deshalb. Ja.
Sehr gut.
Also, es ist auch nur meinem Ego zu. Also, war auch nur mein Ego, dass er gesagt hat: Ey, ich habe da jetzt ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt, dann will ich nicht, dass Leute irgendwie.
Nix
da
kriegt ihr, ihr Huren.
Genau, nix kriegt ihr. Das ist eigentlich auch nur ein Ego-Trip von mir gewesen, dass es GPL ist. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch irgendwas Sinnvolles gewesen.
Du hättest hier auch
gewesen.
So einen Standardplan und einen Advanced-Plan und einen Professional-Plan
so
machen
gut
können.
Einfach.
Im Moment, ich habe da gar nichts mehr gemacht. Yeah, ich bin da nicht mehr Maintainer.
Das wäre aber
du
lustig
hättest damals
gewesen.
Das so machen können.
Hätte ich machen können.
Ja, hättest du hier 19 Cent pro Nachricht machen können. Nee, pro Bild, oder? Sogar? Ja. Und 19 pro Nachricht.
Nun kriegst du nur noch 50 Files pro.
Voll gut. Ja. Finde ich lustig.
Ja, also das Ganze, ich programmiere momentan kein Android mehr, hab's auch in Zukunft eigentlich nicht großartig vor, weil ich kein Java mag. Man kann da jetzt auch Roboto oder wie das heißt, das ist so Ruby auf Android benutzen oder irgendwie Scala, wenn man dann Java nicht mag, aber da muss man sich halt trotzdem mit den komischen Standard-APIs auseinandersetzen. Ist jetzt nicht so.
Abis sind eh immer kacke.
Ja, vor allem, also die Android-APIs und generell Java-APIs an sich machen nicht so viel Spaß zu
alle
benutzen.
Alle APIs gut. Sind kacke, einfach wenn man die nicht selber geschrieben hat. Das ist ein
ja,
ganzes Ding.
Das auch. Nee, not das invented
ist,
here.
Ja, ja. Das ist das Problem, weißt du, wenn du es selber gemacht hast, dann ist es so wie so dein kleines Retard-Child, was du halt einfach nicht loskriegen kannst und eigentlich liebst du es ja auch. Mhm. Aber wenn es halt andere sind, dann kannst du darüber herfahren und das quasi lästern.
Also es scheint vorwärts zu gehen, es scheint weniger Schmerz zu sein, in Zukunft Android-Applikationen zu programmieren.
Ja,
ich habe trotzdem keine Lust drauf.
Sehr gut, dann, okay, warum haben wir ganz schön lange darüber geredet eigentlich?
Genau, dann Go 1.1.
Ist schneller, wow, toller, super. Besser. Also gut, irgendwie besserer Garbage-Collector,
ja,
bessere Standard-APIs.
Das steht da alles in diesem Blogartikel.
Genau, kann man sich mal durchlesen, ist interessant. Ingo, du?
Ja, ich fand es lustig, dass, ich weiß zwar noch nicht genau wo, aber Google stellt auf jeden Fall auf Debian Linux um. Auf den total heißen neuen Scheiß.
Total.
Sie
für die Compute Engines dann.
Hm? Das finde ich
für die Compute Engines.
Bestimmt. Weiß ich nicht. Also
steht
für
hier in diesem
Computing, genau. Sie hatten vorher irgendwie eine eigene Distribution. die sie gepflegt haben, Google Compute Engine Distribution Blagedöns, und jetzt machen sie es standardmäßig alles mit Debian. Ja, gut, mehr Standardisierung, mehr
Debian.
Mehr Debian-Benutzung. Wahrscheinlich haben sie auch rausgefunden, dass das einfach einfacher ist, das tolle, stabile Debian zu nehmen, als irgendwie eigenen Scheiß zu schreiben. Und wenn sie da jetzt ein bisschen back contributen, ist das ja auch gut.
Wenn also, sie back contributen.
Genau, falls sie da irgendwas zurückgeben. Und wenn nicht, benutzen sie Debian. Ist auch nicht falsch. Also ich meine, so what?
Ja.
Vorher haben sie auch nichts zurückgegeben. Wahrscheinlich ist es jetzt auch egal, wenn sie es nicht tun. Von daher, ja. Finde ich gut.
Okay, cool. Nee, finde ich super tatsächlich. Und ich finde, mehr muss man darüber auch nicht sagen.
Mehr Debian.
Das ist echt viel Zeugs. Wir haben noch voll viele Sachen, die wir zu...
Oh, wir haben Gott. Ganz
Und wir haben noch voll wenig Zeit. Ja. Einfach.
Ach, haben wir eine Deadline?
Ja, Deadline.
Hast du eine Deadline?
Also ich habe gerade keine
also Deadline. Also eine Deadline heute wäre bis 24 Uhr.
Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin.
Nee, gut.
Man dann. Kann jetzt Geld mit Gmail verschicken? Yeah.
Du kannst Geld... Aber
Bitcoins
ich
oder was?
Nee, Google Wallet.
Freecoins.
Freecoins.
Nee, das ist... Also mit Google Wallet hat man ja eine Anbindung,
du wo kannst jetzt Geldscheine einscannen, die per Mail schicken und der andere druckt sie wieder aus.
Also wenn, ja, nee, doch, ziemlich genauso.
Ja, aber virtuell.
Virtuell.
Virtuell, also
du kannst, genauso. Du kannst jetzt Wallet auf den Rechner legen, der zieht der das hat Geld
der
raus.
Hat NFC. Genau, der hat einen Einzug, der scannt und dann danach vernichtet Wisst er sofort deinen Geldschein und ja, dann kommt
Ja, nee, der, und dann, dann kommt beim Schicken die Fehlermeldung. Oh,
whoops. So, und dann Refund. Und dann kommt es wieder so raus und, blub, 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 und wird zusammengeklebt. Also,
Computer says no.
Computer sagt nein.
Nee, du kannst jetzt, wenn du Google Wallet aktiviert hast, in den USA momentan aktuell nur, kannst du hier nicht nur Bilder attachen oder Links oder sonst irgendwas, sondern auch Geld. Und du kannst dann jemanden über Google Wallet quasi, wenn der hat... Wenn auch er auch nur, wenn er Wallet hat und auch nur, wenn er Gmail hat, was ja das andere bedingt, kann man da in dem Fall jetzt auch Geld per Mail verschicken.
Und das finde ich ziemlich cool. Das ist quasi also wie PayPal.
Das ist so wie normale Post. Du kannst auch nur Geldscheine normaler Post verschicken. Warum und soll dann das
dann kommt es auch zu 50% der Zeit an. Ja. Ich glaube, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ankommt.
Ja.
Also es ist wie PayPal oder wie Bitcoin.
Nee, das ist so wie PayPal, nur dass du so keine fucking Fees hast.
Doch, ich glaube Google Wallet.
Hier steht jetzt free.
Ja, ich weiß nicht, aber die werden doch trotzdem irgendwie...
Wahrscheinlich musst du dann dafür, dass du Google Wallet aktiviert hast, die ganze Zeit.
It's free to send money. You can also pay with your credit card, debit card, as a low fee per transaction.
Also okay, du kannst...
Da receiving money is always free.
Ja. Nee, also ja. Okay, es kostet nichts, wenn du von Wallet zu Wallet Geld transferierst, wenn du da Geld über deine Kreditkarte abbuchen lässt. Also wenn du schon auf deinem Wallet-Account irgendwie... über Magie Geld drauf hast, dann kostet dich das nichts. Aber das Einzahlen auf den Wallet-Account wird wahrscheinlich kosten.
Auch nicht. Nur wenn du es per Debit oder Credit Card machst, wenn du es nämlich von einem Bank-Account machst, dann
aber
nicht.
Aber da zahlst du in den USA trotzdem immer Gebühren
für
Wire-Transfers. Ja, aber es geht momentan nur in den USA. Deshalb kostet es in jedem Fall halt Geld.
Was du machen kannst, du kannst in den fucking American Media Markt gehen und dort dir deine
Schweineladen
und dir den Schweineladen, ja, und da kannst du dir dann deine Google Wallet Karten 100 Stück kaufen.
Okay, also halten wir fest, wenn du schon Google Wallet Geld hast, dann kostet es nichts. Wenn du das von deiner Kreditkarte abbuchen lässt, dann kostet dich das mindestens $30 oder 2,9% pro Transaktion.
Ja.
Aber ist cool, dass man jetzt Geld mit der Post, mit E-Mail verschicken kann.
E-Mail-Post, ja.
E-Mail-Post.
Das würde
E-Mail-Postgeld.
Würde in Deutschland nicht gehen. Da musst du einen E-Postbrief haben.
Ja. E-Postbrief.
Genau, E-Postbrief und wie heißt dieses? DE-Mail?
Beides verpackt ineinander.
Genau, der DE-Postbrief. Das ist dann so Encapsulation plus.
Ja, du musst das quasi...
Oder musst du mit deiner Ausweis-App...
Genau, DE-Postbrief in deinem Ausweis.
In deinem Ausweis-App. Musst den Ausweis quasi verschicken per DE-Postbrief. Also, ja. Damit der andere das...
Und nur dann wird der Geld schon ausgedruckt.
Auf jeden Fall.
So ist es nämlich, Leute.
So, jetzt Gott sei Dank, was
du jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt
wisst ihr Bescheid. Könnt ihr euren Freunden erzählen.
Genau, über den DE-Postbrief.
Und die Ausweis-App.
Google macht irgendwas mit Speicher.
Ja, also... Können wir ganz kurz. Google Drive, Google Photo Storage und Google Docs. Google Docs ist ja jetzt ist mittlerweile ja schon Drive. Google Drive. Das wird jetzt alles zusammengelegt.
Ich wusste gar nicht, dass es für Google Fotos nochmal
was gab. Ja doch, da ist ja Picasa und so.
Ach so, das geht schon das lange nicht cool. Mehr
für 15 Linux, GB hast du dann voll viel Platz einfach.
Ja. 15 GB in hochverfügbaren Fotos also, und ewig, unendlich viel Speicherplatz für billige Fotos, für kleine Fotos.
Kleine Babyfotos.
Babyfoto? Wie alt darf so ein Foto sein?
Babyfotos sind nämlich kleiner als normale Fotos. Das weiß nur keiner.
So viel Sinn, Alter.
Ja.
Da kannst du unendlich viele raufhauen.
Ja, also hier geht's konkret darum, Drive, Gmail und Google Plus Fotos zusammenzulegen. Also Google Plus hat man ja eh dann irgendwie Storage, aber und Google Plus Fotos ist der Nachfolger von Picasa, jetzt wissen wir es auch richtig.
Google Plus Fotos.
Genau. Und
das war schon mal umgestellt.
Google Plus Fotos.
Google Plus Fotos.
Ja, und das heißt Google Plus Android.
Ja.
Google Plus Android, ja. Oh, genau, die müssen alles einfach rebranden. Das muss jetzt immer Google Plus.
Google Plus Android Studio.
Google Plus Wallet.
Google Plus Wallet, die E-Mail, Postbrief.
Ist gleich die E-Mail, Postbrief.
Jetzt wissen wir Bescheid.
Google Plus Nexus.
Consolidate all the things.
Google Plus Nexus ist gleich Google Nexus.
Nee, Google Plus Nexus heißt
es. Ja. Google Plus Nexus Android Studio IO. Ja, gibt's eigentlich so viel nicht zu sagen. Das ist ein neues Telefon, was die neuen super Hardware-Features haben wird. Besonderheit ist, es kommt mit dem neuesten...
Du musst erst mal sagen, worüber wir reden. Wir reden über das Galaxy S4.
Achso, ich dachte, das hast du angesprochen.
Nein,
das haben wir noch nicht gesagt. Dann waren das die Stimmen in meinem Kopf.
Genau, du hörst Stimmen in deinem Kopf, die gar nichts sagen. Also der Übergang war jetzt, wir reden über das neue Galaxy S4.
Mit genau.
purem Android.
Also da wird
mit
jetzt
reinem Android. Mit arischem Android.
Nein, mit Vanilla Android.
Vanille.
Gute Vanille.
Ich finde arisches Android besser.
Nein.
Das ist
warum?
Nicht gut,
das ist nicht gut. Nein.
Google Plus Android.
Google Plus Vanilla Android.
Google
Studio.
Plus Vanilla ist gleich Vanilla Android
genau.
Studio.
Plus.
Immer noch Plus hinten dran.
Ja.
Google Plus steigt auf Debian um.
Wenn man ein neues Telefon, neues Telefon haben möchte und unbedingt Android haben möchte, dann ist es vielleicht gerade das.
Aber es kostet immer nicht viel Geld, oder?
Ja, aber auch nicht mehr lang.
Ja, das ist mit den meisten Sachen so.
Ja.
Aber du kannst auch einfach ein Nexus 4 holen, was immer noch ein ziemlich gutes Telefon ist. Aber das hat irgendwie SD-Karte oder so, vielleicht.
Ja, das hat wahrscheinlich, also Hardware-Specs habe ich mir noch nicht großartig angeguckt. Wird wahrscheinlich neuer, besser, toller, aber es hat wahrscheinlich auch keine super herausragenden Features, außer dass es ein bisschen schneller ist als die anderen.
Ja, was fuck? Also ich finde das Telefon, was ich habe, das ist schnell genug. Einfach.
Ja.
Jedenfalls, okay, haben wir genug drüber geredet, weil ihr könnt die Telefone auch einfach kaufen im Internet.
Und dann noch kann man es nicht kaufen.
Ja, bald.
Kann man sich
bestimmt morgen.
Also vorerst kommt es, glaube ich, auch in den nächsten paar Tagen oder Wochen nicht nach Deutschland wegen irgendwelchen Geschichten.
So wie immer halt.
Ja, aber das
kann es wahrscheinlich später. Nur halbes LTE und...
Ja, früher oder später kommt es dann.
Gedrittelt ist.
Ja, und es soll jetzt noch eine API für Google Play Plus.
Google Plus
Play. Plus Play.
Google Plus Play.
Google Plus Play.
Google Plus Gaming einfach. Genau, und dann kann man so Netzwerk-Games und so Zeugs relativ einfach wohl machen. Und das sah ziemlich cool aus. Und du hast dann auch so wie Steam-Zeug hast du dann auch so Cloud-Gaming-Abspeicher-Zeugs und solche Sachen.
Aber dann nennen wir das mal nicht Google Play API, sondern Google
Game Services API.
Ja.
Google Plus.
Und du hast Achievements. Und das ist ja wohl das Wichtigste.
Ja, natürlich, weil man braucht Punkte.
Achievements.
Und
das
Achievements.
Und das gibt's ja bei dem iOS-Zeug schon relativ lange, dieses, wie ist das?
Badges.
Nee, dieses
Game Center.
Ganze Game Center, genau.
Gibt's es mittlerweile auch für den Mac, aber
gibt's da auch so Koop-Multiplayer-Zeugs oder sowas direkt dabei?
Also,
oder mussten die das immer noch selber implementieren?
Also,
das Besondere ist ja wohl, dass
Nee, Google Game Center ist ja mehr so eine API für so Rankings und für Badges und für Spieler finden, also in Spiele einladen, aber was es dann tatsächlich an Spielen gibt, das ist ja den App selber überlassen.
Es geht um, dass du wirklich Multiplayer auch über diese API fährst, dass du sagst, okay, ich will jetzt mit dem anderen irgendwie Daten austauschen und wie das genau passiert, ist mir eigentlich vollkommen egal.
Gibt's auch für Game Center, also es gibt mittlerweile sehr viele Multiplayer-Spiele, die halt Game Center als Plattform dafür einsetzen. Ja. Und dann sagst du halt, ey, ich möchte jetzt ein Spiel starten mit dem und dem und dann wählst du den aus deinen Game Center Freunden aus. Und
ja, Game Center Freunde. Ja.
Also mit den Leuten in deiner Kontaktliste, in
Kontaktlinse.
Mit deiner Game Center Kontaktlinse.
Ja,
du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich bin mir nur nicht sicher, welcher Teil da tatsächlich über Apple APIs abgehandelt wird und welcher dann über eigene Server also von den Entwicklern gehen.
Soweit ich das verstanden habe, waren die schon stolz über dieses Multiplayer-Zeugs irgendwie.
Also was halt problemlos über Game Center geht, sind so asynchrone Spiele, so rundenbasierte Strategie oder so Brettspiele und was es alles gibt. Das ist eigentlich so das Hauptsächliche, was ich momentan auf iOS im Multiplayer-Mode spiele. So Echtzeitspiele, wo man tatsächlich dann direkt miteinander spielen will. Ich habe es mal ausprobiert mit Fruit Ninja, war das, glaube ich. Das hat einen Multiplayer-Mode, wo man dann halt auch so in Echtzeit gegeneinander spielen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, welcher Teil da über Games Center läuft und welcher Teil über Server von den Entwicklern.
Wahrscheinlich alles über den.
Also,
aber ist ja auch
also,
egal.
Ja, es gibt
genau,
so,
das
gibt's
ist jetzt
auf jeden Fall.
Das gibt es jetzt irgendwie auch. So. Und jo. Man braucht nicht mehr irgendwie heißt, wie heißt das andere komische Dings?
Es also, gab ja so
Open Find. Open Find. Was einfach
was irgendwie mit EINT geschrieben wird.
Was eine fucking ja
was weder halt, weder Open noch Find ist.
Nee.
Okay.
Find
Open Find?
Ich weiß gar nicht.
Ja. Egal.
Lisefu.
Okay, ich habe hier mal ein paar Sachen zusammengetragen. Einmal eins, das will ich gar nicht groß ausführen,
nee,
das ist
Pain.
Das ist ein Pain, aber das hat mir schon sehr, sehr oft weitergeholfen, weil es tatsächlich funktioniert. Das ist eine Anleitung, wie man Multitrack-Recording mit Skype und einem lokalen Mischpult und so weiter mit Mac OS X in GarageBand aufnimmt und das durch Soundflower und Line-In und Geschichten leitet.
Das
ist ein Pain, das einzurichten, aber das war so am Anfang, als wir mit RetinaCast angefangen haben und so die ersten Remote-Podcasts gemacht haben, war das so die einzige...
Nehmt einfach ein Linux, da geht das alles besser.
So, habt ihr davon?
Nein.
Doch.
Ich sage einfach nein. Ingo sagt ja. Ihr entscheidet selbst. Ihr könnt es euch ja mal angucken, wenn er Mac OS X benutzt und irgendwie...
Genau dieses gleiche Problem hat mit diesen 1000 Dingen, die man auf jeden Fall zusammen machen muss.
Ja, nee, das Problem ist, du willst einen Podcast aufzeichnen und da ein Multitrack-Recording machen.
Genau, das sind schon zwei Sachen, die doch relativ wenige
Und mit
Leute,
Skype mit
ja,
anderen
genau,
Leuten
und
reden.
Genau, und das wird halt immer weniger gerade von potenzieller
GarageBand will man auch nicht benutzen. Soundflower sieht einfach UI, ist wenigstens Open Source, muss man gut dazu halten, aber es ist, ist trotzdem, da kriegst du einen Knoten im Gehirn. Also wenn ihr sowas macht, kriegt ihr einen Knoten
im Gehirn.
WimSplit.
So. Genau, einen netten Blogpost vom Thoughtbot-Blog, wie man mit WimSplit arbeitet. Ist cool. Hat mir geholfen, weil WimSplit benutze ich gerne und viel. Und da sind ein paar Shortcuts auch drin, die ich noch nicht kannte und die Spaß machen. Kann man sich angucken, wenn man mit Vim arbeitet und irgendwie mit Splitscreens und Geschichten. Genau, nächster ist Why MongoDB is a bad choice for storing scraped data. Das ist so von einer Firma, die nennt sich scrapinghub.com und deren Erfahrungen mit MongoDB und warum sie es mittlerweile nicht mehr gerne einsetzen und Probleme, die sie mit Locking vom Prozess haben, Probleme, die sie mit irgendwie komischen, wie nennt man das auf der Compaction? Was ist ein
Packung?
Yes. Ja, vielleicht das Packen der Daten. Also die Sache ist ja, das ist dann oft so ein Append-Only-Lock auf Disk. Und wenn man da Daten löscht, dann
Compaction
werden die...
Compaction ist Verdichtung.
Genau, Verdichtung. Wenn man da Sachen rauslöscht, dann werden die ja nur als gelöscht markiert und nicht sofort auf der Platte runtergelöscht, weil das halt vom Datenformat her nicht passt. Deshalb muss man da ab und zu Compaction laufen lassen, was dann wiederum den kompletten MongoDB-Prozess währenddessen lockt, sodass du nicht darauf schreiben kannst, was natürlich ein Problem ist, wenn du dann halt irgendwie Schreiboperationen hast und so weiter. Und weitere Probleme, die damit hatten, fand
ich... Die dann alle dort nachlesen könnt.
Genau, das könnt ihr alles dort nachlesen. Fand ich ganz interessant zu lesen. Ich hätte jetzt eigentlich gerne Mike da gehabt, weil der halt auch in seiner Masterthesis ähnliche Probleme mit MongoDB hatte. Der hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen können, aber ansonsten lest euch einfach mal den Blogpost durch, ist ganz interessant. Oh, ich habe ja schon wieder einen. How MITM Proxy Works. Das ist ein ganz interessanter Blogpost von dem Autor von MITM Proxy, den ich, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Sendung gepickt habe. Wie der so das ganze Gedöns mit SSL Interception macht und on the fly Zertifikatgenerierungen, MITM Proxy und so weiter. Ist interessant, ist ziemlich anschaulich geschrieben und fand ich gut.
Sehr gut. Ich habe A Brief Incomplete and Mostly Wrong History of Programming Languages. Das ist quasi ein Zusammenschlag.
Das ist super.
Ein lustiger Zusammenschlag von Programmiersprachen und sehr nerdig. Lest euch einfach durch.
Ich sag nur, Poland becomes frightened.
Ja. Also es gibt sehr lustig, alle Programmiersprachen werden gleich aufs Korn genommen, bis auf JavaScript wird einfach vernichtet.
Ja.
Das ist auch eine scheiß Sprache, muss man einfach mal zugeben.
Ach, man kann sich damit anfreunden.
Nee.
Muss man.
Man kann sich auch mit Poop anfreunden. Das ist so. Das will man aber nicht.
Man kann sich vorstellen, das wäre Pudding.
Ja, genau so. Weißt du, man kann sich's vorstellen, aber zum Ende ist es das halt immer noch nicht.
Ja.
Und das ist das Problem.
Aber kein schön. Pudding. JavaScript ist kein Pudding.
JavaScript ist kein Pudding. JavaScript ist
Pudding. Genau, ich habe
genau jedenfalls sehr lustig durchlesen. Ein Must Read.
Genau, wenn man sich oft mit wenn man oft mit Leuten diskutiert und irgendwie im Internet unterwegs ist, dann kann man sich meinen nächsten Lesefu mal angucken. Und zwar ist das Your Logical Fallacy is. Und da werden so die gängigsten logischen was ist denn die Übersetzung von Fallacy? Irrwege oder
Fallstricke.
Ich muss jetzt mal kurz gucken. Trugschluss. Trugschluss ist eine gute Übersetzung.
Oh, so schön.
Also die logischen Trugschlüsse, die so in Diskussionen angebracht werden, werden da mal erklärt. Zum Beispiel ad hominem, wenn du jemanden angreifst, indem du die Person, die irgendwas gesagt hast, kritisierst, aber nicht das Argument selbst. Oder ein Strohmann kennt man wahrscheinlich auch. Und das Coole an der Geschichte ist, es gibt's auch als Poster, das kannst du dir irgendwie als PDF runterladen, DIN A1, glaube ich, hängt in meinem Büro tatsächlich. Habe ich mir bei so einer...
Damit du immer weißt, welchen Weg du gehen musst.
Genau. Nee, damit ich so, wenn mir Leute auf den Sack gehen, zum Beispiel irgendwie, hätte ich jetzt Lust, irgendwelche Leute, die Sachen von mir schlecht kommentieren, auseinanderzunehmen, dann wäre dieses Poster ganz nett. Oder wenn man im Internet diskutiert und einfach mal strukturiert Leute auseinandernehmen will, dann ist das auch ganz gut. Ja, ich habe es tatsächlich, man kann sich das PDF kostenlos runterladen. Und ich habe mir das auf ein DIN A1, glaube ich, von irgendeiner Online-Printing-Firma ausdrucken lassen. Und das hängt seitdem in meinem Büro.
Okay.
Ist cool. Kann man sich irgendwie in den USA auch gedruckt für $20 bestellen, aber ist jetzt hier aus Europa ein bisschen blöd. Ja, das war's.
Okay, dann kommen wir zu Mimimi. Vielleicht kannst du gleich anfangen mit...
Ja, also ich bemängele jetzt was anderes an diesem Fitbit-Clip.
Ihr habt auch echt... Hm? Kauft euch doch einfach nicht so einen Scheiß.
Das ist ja kein Scheiß, das ist eigentlich eine coole Sache.
Der Marc hat es schon zweimal verloren.
Ja. nee, ich hatte ein ganz anderes Problem mit dem Fitbit-Clip. Meiner ist auseinandergefallen. Also der ist... das ist auf der einen Seite ein Mimimi, auf der anderen Seite auch gleich ein Pick.
Ein Pick für was? Für noch einen?
Ja, das genau. Das. Genau das.
Für mehr Ersatzteillager. Du könntest Pick, dich auch klonen.
Du könntest auch den Fitbit klonen, so oft, wenn du den irgendwie erneuern musst. Ja.
Ich könnte mir auch einfach 10 kaufen.
Ja. 100. Vielleicht gibt es ihn dann billiger.
Und dann einfach wegwerfen, wenn der wieder kaputt ist. Oder
wenn der Akku leer ist.
Natürlich.
Nee, also der Marc, der hatte das Problem, dass dieses Teil sich an seinem Gürtel nicht richtig, wie soll ich sagen,
nicht festhalten,
dass es nicht festgehalten hat und dass es irgendwie verloren hat. Bei mir ist das Problem, ich habe das scheinbar immer auf eine komische Art und Weise diesen Clip weggebogen und dann ist da irgendwann das Gummi außenrum gerissen.
Kann
und
es nicht sein, dass das Teil einfach nur scheiße ist und nicht, dass ihr es einfach beide falsch benutzt?
Das ist richtig.
Sehr gut.
Darum habe ich auch dem Support angeschrieben, habe gesagt,
ihr seid Huren.
Ihr seid Huren. Und gestern kam der neue. Die haben jetzt kostenlos einen neuen geschickt.
Sehr gut.
Deshalb,
wenn die aber auch so Müll haben, findest du auch so ein komisches Müllzeug, was niemals richtig hält?
Nee, bei mir hält es ja tatsächlich gut, aber bei mir ist es halt einfach kaputt gegangen. Darum habe ich jetzt halt den Support genervt.
Materialversagen.
Ja, genau, Materialversagen.
Und wie lange hast du das Ding jetzt schon? Ein halbes Jahr?
So ungefähr.
Das ist ganz schön schwach.
Ja. Ich werde jetzt mal gucken, wie lange der neue hält. Schauen wir mal. Ja. Also wie gesagt, ich habe den Support genervt und die haben mir dann halt irgendwie aus den USA kostenlos einen neuen Clip geschickt und waren da eigentlich auch ganz, ganz nett. Die wollten halt dann, dass ich musste dann irgendeine Nummer auf einen Post-it-Zettel schreiben, den an den Clip kleben und dann ein Foto davon machen, dass sie sehen, dass meiner tatsächlich kaputt ist und dass ich nicht irgendwelche Fotos aus dem Internet irgendwie ihnen per E-Mail schicke. Deshalb musste ich halt diesen Code-Ausdruck, den Code auf einen Zettel schreiben und dann die Fotos, also dieser Zettel musste dann halt auch auf allen Fotos sichtbar sein, sonst hätten sie mich gelünscht.
Wahrscheinlich direkt gelünscht.
Genau, direkt gelünscht.
Vorbeigekommen, direkt gelünscht.
Genau, gehe nicht über los.
Direkt gelünscht.
Ja.
Von Fitbit Land quasi.
Fitbit Lynch. Ich habe einen Speedport repariert bei dem Kumpel.
Mein Beileid.
Ja. der hatte sehr, sehr seltsame Probleme. Du kannst ja diese Port-Weiterleitung einrichten. Und die haben halt nicht funktioniert, egal was du da eingetragen hattest. Wenn du ein NMAP drauf gemacht hast, hast du aber gesehen, dass die Dinger offen waren, die Ports. Aber partout wollte er nicht die Sachen durchleiten. Und wenn man dann im Internet so ein bisschen gesucht hat, hatten so ein paar mehr Leute die Probleme. Manche haben sich das Ding irgendwie austauschen lassen. Und ja, das Einzige, was dann tatsächlich geholfen hat, war es zurückzusetzen.
Achso, ich habe gerade es zurückzuschicken.
Naja, zurückzuschicken wäre auch nicht, aber dann hätten die kein Internet gehabt, das war auch irgendwie blöd.
Das ist echt
ein es hat dann tatsächlich geholfen, das Ding zurückzusetzen und alles nochmal von vorne neu einzutragen.
Das ist echt praktisch, ey.
Und dann ging es komischerweise wieder, aber so überhaupt keine Fehlermeldung, kein Nichts, die Ports waren von außen offen, aber egal was du gemacht hast, das Ding hat das nicht weitergeleitet. Und das ist mein Mimimi der Woche, dass so ein Gerät einfach sich irgendwie halb aufgehangen hat, nichts dazu sagt und du denkst, es müsste eigentlich gehen,
eigentlich
alle Einstellungen richtig, ja, von außen erreichbar, Ports sind offen, aber ja, er leitet es einfach nicht durch.
Das ist echt eine traurige Geschichte, Junge. Ja. Kommen echt gleich die Tränen, Mann.
Das ist echt blöd.
Ist scheiße und nicht, also normal würdest du sagen, ja, vielleicht hilft ein Reboot, ja, ziehst raus, steckst wieder rein, wartest kurz, bootet neu, was weiß ich, kann sich aber aufgehangen haben. Nee, das hat auch nicht geholfen, du musstest ihn echt wirklich hart resetten.
Hart resetten.
Genau.
Und Fleidi, erzähl deine anderen traurigen Geschichten, die jetzt aber schon dabei sind.
Wo wir gerade dabei sind. Ich habe ja vor einer Weile darüber berichtet.
Du willst einer Firma mehr Geld geben und sie will es nicht annehmen.
Richtig.
Kann es nicht annehmen, weil die Prozesse dafür nicht da sind.
Genau. Also ich habe vor einer Weile schon mal berichtet, dass ich versucht habe, über das Webinterface bei KabelBW auf die 100-Mbit-Leitung abzugraden, weil ich mehr Upload will.
Du willst also nicht nur zwei haben, du willst fünf haben.
Nee, ich will nicht nur eins haben, ich will fünf haben.
Ja. Hol dir VDSL.
Ja, würde ich ja, aber ich habe noch irgendwie 8 Monate Laufzeit. Also was ich natürlich machen könnte, ich könnte sagen, okay, die 20 € Kabel-BW-Leitung im Monat, die interessieren mich nicht so, ich hole mir jetzt zusätzlich noch VDSL.
das maximale Dinge. Oder machst du einen Round-Robin drüber?
Ja, oder ich hänge einfach so den Download-Server an die Kabelleitung und den Rest mache ich dann über VDSL oder so.
Ja, mach das.
Das hört sich noch ein Plan an.
Ja, also ich kann auf jeden Fall maximale Dekadenz könnte ich machen. Ich weiß nicht, ob es mir das momentan wert ist.
Natürlich ist es dir wert. Nee,
was dagegen spricht, ist.
Hast du wenigstens gekündigt?
Nee, ich habe mir den Vertrag durchgelesen und da stand drin, ich kann jetzt 2 Monate vorher kündigen. Vor Ablauf.
Das ist halt blöd.
Du kannst immer kündigen.
Okay, dann kündige ich
einfach. Spätestens, oder?
Nee, ich kündige dann einfach und schreibe rein zum nächstmöglichen Zeitpunkt und dann gucke ich mal, was zurückkommt.
Kündigen geht immer auf jeden Fall.
Es muss immer gehen. Das ist totaler Bullshit.
Nein,
wir nehmen Ihre Kündigung nur zwischen 12 und 13 Uhr am 7.7.
Ja. Im Rathaus. Immer im Rathaus.
Ja. Wenn Sie diesen Termin verpasst haben,
Nee, dann werde ich jetzt einfach mal versuchen zu kündigen. Das ist, glaub ich, gar keine schlechte Idee.
Sie wollen nicht mehr Geld von mir, dann kündige ich jetzt.
Nee, das war das eine.
Ja. Also du hast da angerufen dann?
Das war das eine. Ich habe heute dann dort angerufen und habe gesagt, hey Leute, was ist denn da los? Ich würde euch gerne mehr Geld geben. Dann meint ihr, oh, mehr Geld. Das klingt ja nett. Also ich gucke jetzt mal, sie haben aktuell diesen clever Kabel Internetanschluss. Sag ich ja. Sag ich ja. Und sie möchten jetzt auf 100 Mbit upgraden. Sag ich ja. Und dann möchten sie uns 10 Euro mehr im Monat zahlen. Ja. Und dann sagt er, oh, der Computer sagt nein. Ja, und dann habe ich... Hast du das
wirklich so gesagt? Oder?
Nein. Also er hat gemeint, ja, also...
Nee, Mimimi geht nicht.
Nee, er hat gemeint, ja, nee, das steht jetzt nicht zur Wahl, hat er gesagt.
Ich kann diesen Haken dort nicht setzen. Nee,
ja, das Ding ist, das kommt jetzt dann auch noch. Ich habe dann gemeint, ja, und gibt's sonst noch irgendeine Möglichkeit? Dann hat er gemeint, ja, also sie könnten auf den... Dings, Double Play-Anschluss mit einer Telefon-Flatrate upgraden, hätten dann allerdings wieder 2 Jahre Mindestlaufzeit und dann würde das gehen, aber dann müsste ich halt noch 10 Euro im Monat extra für eine Telefonflat zahlen, die ich nicht benutzen werde.
Ja.
Ja.
Macht keinen Sinn.
Ja, das momentane Problem mit dem VDSL ist mehr so eine Bequemlichkeit. Erstens müsste ich den Kabelanschluss trotzdem weiter benutzen oder zumindest bezahlen. Und das zweite ist, meine Telefondose ist im Flur und dann müsste ich da wieder irgendwie Kabel hinlegen und bla.
Das ist schon traurig. Das ist echt nervig. Fast so traurig wie die Geschichte, die Dengo erzählt.
Gut, okay, jetzt darfst du.
Okay. Ich hab mir so ein Nexus 4 geholt, weil ich gedacht, ja, das ist von Google und dann geht alles voll einfach und man kann es voll einfach irgendwie routen und dann die ganzen coolen Sachen machen. Wegen dem Einpick, den ich dann später noch quasi anführen werde. Dann wollte ich das machen und habe ich mir angeguckt, oh shit, das ist eigentlich voll anstrengend, du musst total viele Sachen tun.
Es sind nicht nur 3 Tastenkombinationen,
die man drücken muss. Nee, du musst nicht bloß Ctrl-Alt entfernen oder sowas drücken und dann ist fertig.
Schade.
Sondern du musst es irgendwie einen Windows-Computer haben und irgendwelche Krepis-Software runterladen und dann irgendwelche komischen Treiber installieren. Kannst du
nicht einfach auf den Kopf drehen und irgendwie ein bisschen schütteln?
Das habe ich mir halt auch gedacht. Ich habe gedacht, das ist total easy. Ich habe mir so ein Developer-Telefon geholt. Und das... Alles, okay, ich habe das alles gemacht, das ging, das war okay und dann hat er gesagt, ja, mach deine Backups und dann hat er gesagt, okay, du musst dein Telefon, damit du alles backuppen kannst, musst du es unlocken und unlocken ist quasi der Schritt vor dem Routen und um es zu unlocken, musst du das Device wipen. Das heißt, ich hatte die Deadloop, ich könnte entweder backuppen. Und ich könnte backuppen, dafür muss ich unlocken. Aber ich muss unlocken, aber
um
dafür,
zu backuppen.
Um zu backuppen, was dann aber meine Festplatte quasi
wiped. Kannst du nicht irgendwie das dann Zeug auf die SD-Karte? Ach, du hast keine SD-Karte.
Ja, das ist da so Virtual SD-Karte. Und ich kann das irgendwie per diesen MTP oder wie das Zeug heißt,
mounten. Android Debug Bridge Gedöns.
MTP ist dieses
Storage.
Dieses, wie heißt das, Media Transfer Protocol, glaube ich.
Ach so, okay.
Und darüber kann man das dann auch als Filesystem mounten und den ganzen Shit rüberziehen, aber dann geht es nur für ein paar Sachen und dann musst du für die anderen Sachen wieder von Hand machen und das ist voll so anstrengend. Ich habe gedacht, ja, du sagst jetzt hier,
Magic
sudo do the right root things.
Hättest du dir ein Nokia N9 kaufen?
Ja, hätte ich mir Nokia N9, dann könnte ich mir jetzt auch Open Web OS drauf machen, wahrscheinlich. Nee, oder Tizenphone oder so ein Scheiß.
Dwoller. Dwoller war was anderes. Ja. Wie hieß denn das andere? Sailfish.
Heute war bei mir auf Arbeit, war einer von, beziehungsweise er hat über Firefox OS geredet. Und so ein bisschen über den Markt, den sie damit anstreben. Und das sah gar nicht so richtig rosig für Firefox OS aus.
Wieso nicht?
Ja, weil der Markt ist eigentlich nur quasi, dass du die in den Development, also in den Ländern, wo es Entwicklungsländern, oder in den aufstrebenden Ländern, willst du die Feature-Phones ablösen mit diesen Firefox OS-Phones und das heißt, die Dinger sind nicht teuer. Die heißt, die kosten irgendwie $50.
Das heißt,
dann kriegst du aber auch Krebel-Hardware. Mm. Und wenn du dann überlegst, dass alles eigentlich ein Browser ist und dass alles JavaScript und ziemlich slow ist,
deswegen haben sie
dann
jetzt
ist es auf einmal mal gar nicht mehr so cool.
Deswegen haben sie jetzt auch angekündigt, dass sie auch auf die höhere Smartphones wollen.
Ja, das Problem ist halt, die werden ja dann vertrieben von den von den Netzprovidern und so. Und die Idee ist ja, dass du dann unabhängig von dem Google App Store und Shit bist. Hm. Und dass das alles quasi Open-Zeugs ist und so. Ja.
Die Sache ist halt auch die, wenn dein Telefon mal, also wenn dein Firefox OS mal als Betriebssystem für Billigtelefone verschrieben ist,
ja,
dann willst du das halt, dann denkst du, oh, wenn ich mir jetzt ein Telefon kaufe, aber da ist Firefox S drauf, dann, und das ist auch auf den ganzen Billigtelefonen drauf, dann ist das doch vielleicht, also könnte jetzt so also vielleicht mal so ein 0815-Kunde sich denken. Mhm. Deshalb ist es, weiß ich nicht. Obwohl, die machen sich auch keine Gedanken, was da für ein Betriebssystem drauf ist, sind wir mal ehrlich. Die wissen ja auch nicht, was da, ob da ein Android drauf läuft oder was auch immer.
Ja, also das ist egal. Ja, das ist halt schon.
Also hast du es jetzt aber geschafft, dein Ding zu routen?
Nee, geht, ich hab's nicht gemacht, weil das ist voll, ich musste ja meinen Computer wipen und dafür müssen wir hier backuppen.
Okay, also lässt es ab.
Ich mach's schon noch für dieses eine Programm, was ich da unten gepickt habe, und zwar.
Ja, dann mach das doch zuerst.
Ich kann
bei
den
Picks Twilight.
Genau, Drive Droid.
Drive Droid?
Ja, das ist quasi dieser Multi-Boot USB-Stick für dein Android-Telefon. Dann kannst du sagen, okay, ich will jetzt irgendwie ein Arch Linux booten. Und es wird sofort funktionieren.
Was? Auf dem Telefon?
Ja.
Das Arch Linux auf dem Telefon booten?
Nee, vom Telefon booten quasi. Du stoppst es dann halt ran und,
ach so,
und dann musst du nicht wieder einen USB-Stick, den du eh niemals hast. Ich habe irgendwie 1000 USB-Stick, aber ich weiß nicht, wo sie sind.
Nie dabei.
Ja, nie dabei. Und dann musst du es immer wieder neu runterladen, weil du die ISO natürlich auch wieder gelöscht hast. Und so hast du dann quasi alles in dieser einen komischen App, und wenn das funktioniert, wäre es halt schon echt cool. Und dann sagst du nur, ich möchte jetzt einfach.
Die geht nur, wenn du das geroutet hast?
Ja. Weil er dann quasi, wenn er sich meldet, sich auch als echter USB-Stick-Bonus-Feature meldet.
Achso, nicht nur als MTP-Gerät.
Ja. So habe ich das verstanden, jedenfalls. Und dann kannst du quasi das komplette Image ausliefern, so als wenn du es quasi direkt anstecken würdest. Und das ist halt schon eine coole Sache eigentlich.
Mhm.
Also, okay, das fand ich super, jedenfalls. Und dafür wollte ich eigentlich routen, aber das ist halt voll fies. Anstrengend.
Fies.
Und du, ja, genau.
Server Bear. Bier.
Server Bear. Genau, das ist Low-End Box, die Webseite, hat man vielleicht schon mal gehört, mhm, oder auch nicht. Da gibt es so VPS, also so Computer, Virtual Computer im Internet für billig Geld. Und Server Bear ist quasi das Gleiche, nur dass du hier direkt sortieren kannst, wo du billig Server bekommst. Das heißt, du sagst, okay, ich möchte gerne einen Server mit irgendwie ganz viel Festplatte. Dann klickst du hier auf irgendwie das Richtige. Und dann kannst du ihn quasi direkt shoppen. Und das kostet dann irgendwie,
oh ja, Bootstrap,
voll gut wenig Geld.
Und voll Bootstrap.
Und total super Bootstrap. Und das macht es automatisch.
Maximum Bootstrap.
Und das ist relativ cool. Und ich habe mir da letztens auch wieder einen Server geshoppt, weil ich viel Festplatte im Internet brauchte. 50 Gigabyte waren dann ganz gut, mit irgendwie $2 am Ende dabei. Oder nee, $1.60 oder sowas im Monat. Das ist halt schon krass. Weil da kommst du dann selbst mit dem S3-Zeugs nicht mehr hin.
Mhm.
Du hast dann halt auch noch einen ganzen Computer dabei.
Also nicht der Speicher, sondern ein ganzer Computer.
Ein ganzer Computer im Internet.
In deiner Hosentasche.
In deiner Hosentasche als Soxproxy zum Beispiel. Wenn ihr was zu verbergen habt oder so. Was ihr bestimmt nicht habt.
Oder auch nicht. Oder einfach mal irgendwie Hulu gucken wollt oder so.
Vielleicht geht euch ja auch eine Licht auf.
Vielleicht. Genau. Ich habe...
Dem Flyer sind Lichter aufgegangen.
Mir sind Lichter aufgegangen. Ich habe vor kurzem mal ein paar Glühbirnen bei mir ersetzt. Und zwar sind das solche von der, solche, die an Positionen hängen, wo sich so eine, wie ist denn da das offizielle Wort für? Ich nenne die Energiesparlampen oder Energiesparbirnen, aber das ist irgendwie so, ja, ihr wisst, von was ich rede.
Was denn?
Glühbirnen.
Ja, diese Energiesparglühbirnen. Diese mit Quecksilber drin und Scheiß und sonst was.
Energiesparbirnen, ja.
Genau. Solche habe ich in den Teilen der Wohnung, wo die Lampen öfters brennen.
Die immer so ein bisschen brauchen, bis sie warm
genau,
werden.
Genau, die brauchen eine Weile, bis sie angehen, die brauchen eine Weile, bis sie ihre volle Helligkeit erreichen. Das ist halt, das ist akzeptabel, wenn die Lampen eine Weile brennen, aber ich wollte jetzt halt auch mal so ein paar, also ich bin kein großer Freund von Deckenleuchten. Und hab die eigentlich nur, um, wenn ich in den Raum komme, mal schnell Licht anzumachen, dass ich die schöne indirekte Beleuchtung anmachen kann. Aber gerade für solche Geschichten habe ich bis jetzt halt dann so normale, so diese normalen Glühlampen benutzt.
Die ziemlich viel Watt verbrauchen.
Die unglaublich viel Leistung brauchen und die zum absoluten Großteil in Wärme abgeben.
Was aber auch nicht schlecht ist.
Ist auch nicht
ein bisschen warmer.
Ist auch nicht schlecht, aber dafür benutze ich dann doch eher die Heizung. wenn ich sie brauche im Sommer, ist es auch eher uncool. Und ich habe jetzt schon eine Weile so ein bisschen rumgeguckt, was es denn für LED-Birnen gibt, die auch ein bisschen Wumms haben. die halt nicht so, so eine ganz, so eine dunkle Funzel sind, die irgendwie einer 20, 30 Watt Glühlampe entsprechen. Und ich bin da auf solche von Philips gestoßen. Ich habe da jetzt eine, die hat, lass mich gucken, die hat 10,5 Watt. Also verbraucht die als LED-Birne und das ist irgendwie so ein Äquivalent zu 60 Watt Glühbirnen. Und die geht schnell an, hat eigentlich eine ganz nette Farbtemperatur und die scheint auch, wenn man so den Amazon-Kommentaren folgen kann, scheint die auch einigermaßen lange zu halten.
Also LED ist eh cool, und, weil es ist einfach der nächste Schritt nach diesem.
Genau. Naja, und du hast halt keinen ekligen, kein ekliges Quecksilber-Scheiß mehr drin und so weiter.
Und die gehen sofort an,
was total gut
ist. Was noch ein bisschen anstrengend ist, die meisten sind nicht dimmbar, aber
die hier ist, ich bin mir nicht sicher,
ob die dimmbar mittlerweile, ist. Es gibt mittlerweile ein paar LEDs, die dimmbar sind, aber die meisten sind es nicht. Steht auch meistens außen drauf auf der Verpackung. Ja, aber ich meine, wir haben
halt noch ein bisschen.
Gibt's mittlerweile auch schon. Aber
ja, du musst dann halt mehr denken einfach. Ja. Das ist immer das Ding.
Ja. Ich meine, aber meistens wollen wir ja nur Lichtschalter an, Licht soll da sein, zack aus, Licht aus.
Wie gesagt, und bei mir ist es eh so. Ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Schlafzimmer habe ich zwar eine Deckenbeleuchtung, damit da keine Drähte von der Decke hängen, wie es am Anfang war, als ich da eingezogen bin. Aber ich finde halt Deckenbeleuchtung nicht schön. Und darum habe ich halt mit diesen Fernbedienungen, die ich da mal gepickt habe, habe ich da so ein paar indirekte IKEA-Lampen, wo halt so Energiespardinger drin sind. Aber wenn ich in das Zimmer reinkomme, dann möchte ich halt oder einfach nur kurz irgendwas holen will oder mich einfach mal kurz orientieren will, dann habe ich halt einen Lichtschalter, den ich direkt neben der Tür gleich finde, wenn es dunkel ist. Und da wollte ich dann halt auch irgendwie eine Birne, die gleich angeht und gleich hell ist, aber nicht unbedingt Unmengen an Strom verbraucht und eine Weile hält vor allem.
Sehr gut.
Und ja, diese Philips-Dinger, die kosten, also die hier, die ich jetzt habe, die kostet 20 Euro. Die gibt es auch noch mit weniger Leistung. Da kosten sie ein bisschen weniger. Ich glaube, ich werde mal die 6 Watt Variante mal für meinen Flur ausprobieren.
Also ich habe im Flur auch so viermal so LED-Zeug und das ist halt auch scheiße hell einfach. Mhm. Und das war ein No-Name von ID oder so. Aber die sind halt echt cool.
Ja. Also ich habe in einem Zimmer tatsächlich auch alle Energiesparbirnen, die wir vorher hatten, gegen LEDs ausgetauscht. Und im Flur habe ich, glaube ich, so eine 6 Watt oder sowas. Mhm. Und in einigen anderen Zimmern, wo ich richtig helles haben will, auch so eine 9, 10 Watt, die dann halt auch dem 60 entsprechen.
Das Ding ist halt, ich habe halt auch in manchen Räumen, wo ich es wirklich auch hell haben will, wenn ich das Licht anmache, da habe ich halt auch Energiesparlampen mit Wumms, für die es momentan noch kein Äquivalent gibt als LED-Variante.
Nee, das Höchste sind 12, ich glaube, mehr als 12 Watt habe ich bei LEDs noch nicht gesehen.
Ich glaube, ich habe halt da teilweise so wirklich auch teure Osram-Energiesparlampen, die 23 Watt haben und das ist halt so äquivalent zu, ich glaube, so 100 Watt Glühbirne und das macht halt auch hell. So.
Ja, gerade wenn du viel am Rechner arbeitest, willst du ja auch, dass es...
Ja, bei mir ist es nicht am Rechner, bei mir ist es in der Küche, weil wenn ich irgendwie abends im Winter irgendwie auf die Idee komme, was zu kochen, dann möchte ich mir halt nicht in den Finger schneiden, wenn ich irgendwie Gemüse schnippel oder sowas. Mhm. Oder es finde ich halt allgemein angenehmer, wenn es dann halt hell ist. Ja, und am Rechner ist auch wichtig, dass man irgendwie Hintergrundbeleuchtung hat, dass die Augen da nicht ganz so
anstrengend sind. Genau, da gibt es auch Richtlinien gerade für den Schreibtischplatz. Mhm. Und dann kann man, ich habe auch letztens ausgerechnet, wie viel Lumen-Kalender da irgendwo wo ankommen müssen. Du kannst dann angeben, okay, meine Decke ist so und so hoch, der Abstrahlwinkel ist so und so. Und ich habe eine so und so Glühbirne und dann kannst du, dann sagt dir, rechnet dir der aus, wie viel.
Das ist interessant. Ich beschäftige mich in Sachen Ergonomie gerade in einer anderen Sache. Ich guck mich gerade in Sachen Stehschreibtisch ein bisschen um. Mhm. Aber ist auch interessant. Ich wusste nicht, dass es da, ich weiß, dass es so Ergonomie-Richtlinien für Sitzpositionen und Stehpositionen vom Computer und so weiter gibt. Ich wusste nicht, dass es für Licht gibt.
Doch, auch interessant. In Büroräumen muss es so mindestens so und so hell sein. Mhm. Ja.
Ja. Also was ich am
Computer. In Deutschland ist alles reguliert.
Ja, was ich am Computerbildschirm auch gerne mache, ist eine kleine Lampe oder eine LED-Leiste oder sowas hinter den Monitor befestigen, sodass der Monitor so ein bisschen noch von hinten bestrahlt wird. Das finde ich für die Augen angenehmer, wenn du nicht nur aus einer Position so hell angestrahlt wirst.
Sehr gut.
Aber ja, LED-Birnen sind auf jeden Fall für den Gewinn.
Kommen wir wieder zu den Cyberspace und zwar zum Artikel über Doom als Tool für Systemadministration.
Auf jeden Fall. Warum?
Was heißt so? Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Sind grenzenlos. Aber ja, warum?
Also du bist quasi der Typ von Doom, also vom Original Doom. Ja. Und dann hast du diese ganzen Gegner und das sind quasi Prozesse, ja, die du dann abschießen kannst. Mhm.
Das macht doch, oh ja. Oh und ja, jetzt plötzlich macht es Sinn.
Oh shit.
Und dann schießt du halt irgendwas ab und dann killst du irgendeinen Prozess.
Ja, genau. Und je nachdem, also die Idee war halt auch, irgendwie, die haben dann voll sich voll die Sachen überlegt schon und warum es voll gut ist, weil du könntest dann irgendwie Prozesse machen, die wichtig sind und die sind dann mehr so wie Bosse und du hast dann so die Junior-Administratoren, die haben so bloß eine Handgun und die Super-Administrator dann immer die BFG und solche Sachen. Und denkst, oh Gott, Leute, was habt ihr einfach?
Was macht ihr in eurer Freizeit?
Ja, genau, solche Sachen, das ist ja gerade das Ding. Jedenfalls sehr lustig zu lesen, was die sich einfach für harte Ideen gemacht haben, was man mit Doom als Systemadministrator-Werkzeug alles tun kann. Und er hat dann auch beschrieben, so ja, er hatte irgendwie den Prozess, war die Shell quasi unter ihm. Und dann kamen die anderen Typen, die haben alle auf ihn geschossen und dann ist quasi die Shell von ihm gestorben und sein Prozess dann halt auch. Und solche Sachen, du denkst dir so, okay.
Yo.
Nice.
Well done.
Sehr lustig zu lesen. Lustige Idee auf jeden Fall.
Text Faces.
Ihr kennt ja Rage Faces, das Ganze mit irgendwelchen UTF-8 Smileys. Und die sind ist so eine Sammlung von ein paar netten Smileys, kann man draufklicken, kann sie kopieren und in den Chat pasten.
Wow.
Was ich jetzt auch gemacht habe.
Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Ja.
Fuck me.
Ist cool. Ich mag UTF-8 und ich mag diese Smileys und da sind auch diese lustigen dabei mit irgendwie Flip-Table und Double Flip-Table und
Double-Flip-Table.
Ja, hier Double-Flip-Table. und noch ganz viel andere lustige Sachen.
Total gut.
Kann man sich mal angucken. Ist cool.
Super.
Atari Breakout.
Genau, ich kann jetzt gerade nichts anklicken, weil mein Internet kaputt ist. Aber das ist quasi, wenn du auf Google Bilder nach Atari Breakout suchst, dann
genau.
Hast du
Ja, Ingo ist gerade draufgegangen.
Ingo, du kannst auch einfach nicht so laut machen.
Ingo, du machst uns gerade die Ohren kaputt. Ich weiß, du bist taub, aber.
Aber so taub.
Jetzt hab ich verloren.
Was kannst du eigentlich?
Ich hab verloren.
Ja, verlieren kannst du.
Rede einfach weiter.
Ich werf deinen Computer gleich aus dem Fenster.
Das kannst du, der ist so leicht.
Ich kann auch meinen Computer aus dem Fenster werfen, auch wenn der nicht so leicht
ist. Aber da ist es schwerer.
Ja, ist total gut.
Batsch, echt.
Erzähl einfach weiter.
Ja, und das war's doch schon. Und das war ein lustiges
Gimmick. Killt man dann auch gleich die Bilder aus dem Google-Speicher? Das wäre auch mal lustig.
Nee.
Schade. Gibt's nicht auch
Dumm
für Google?
Mach da mal weiter und,
Ich spiele jetzt erstmal.
Das nächste war deins. Das Twilight-Zeug.
Ah, Twilight.
Twilight Redshift.
Das ist quasi Redshift für den Android. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich fand es eine coole Idee.
Das macht, dass du sparkles.
Ja, ungefähr so. Nur so wie Redshift. Also, dass quasi dich alle Leute darauf ansprechen, warum du so ein komisches rotes Bildschirm hast.
Mhm.
Und das kommt ja immer gut an.
Ich meine, Redshift macht das auch extrem. Also, bei mir sieht man das auch. Ich benutze hier Flux. Was das Gleiche macht, was einfach die Farbtemperatur von deinem Monitor nachts auf mehr Rot stellt, damit deine Augen nicht so angestrengt sind.
Tagsüber mehr Blau.
Ja.
Nee,
tagsüber einfach normal. Da ist schon genug Blau drin, aber abends halt mehr Rot.
Richtig.
Ich bin mir nicht sicher, macht das Android auch, dass es dann dein Display anhand der Umgebungshelligkeit automatisch abdunkelt?
Ja, macht das.
Okay, also und dann hast du es zusätzlich noch.
Du hast es quasi zusätzlich, weil das ist halt immer noch zu hell.
Ja, ich finde, beim iPhone geht's eigentlich.
Nein, das ist immer noch zu hell. Das ist beides einfach viel zu hell noch. Eigentlich solltest du es quasi nicht mehr sehen können, wenn du es am Tag anhast, wenn du die Helligkeit eingestellt hast, wie du in der Nacht hast.
Mm.
Und das ist halt einfach nicht. Und das ist schon ein bisschen.
Also bei mir wird es ja halt automatisch angepasst.
Bei mir wird es auch automatisch angepasst, aber es passt sich einfach niemals so weit an, dass du es wirklich dann auch, wenn es ganz, ganz dunkel ist, dass es anständig ansteckt.
Mm. Okay. Twilight für Android.
Ja.
Runtastic.
Genau, also wir hatten es ja mal von diesem von diesen Statistiken erfassen über sich selbst und so weiter, Quantified Moves Selfs, Moves und Geschichten und was wir vorhin schon hatten, Fitbit und Zeug. Vor kurzem gab es so eine Runtastic Push-Ups-App kostenlos im App Store. Die habe ich mir testweise mal runtergeladen, weil ich schon so, um Rückenproblemen vorzubeugen, so mal regelmäßig Liegestütze, nennt man das auf Deutsch, mache.
Was ist das, eine App, die zählt deine Liegestütze?
Nee, das ist eine App, die einen Trainingsplan für deine Liegestützen erstellt. Also die sagt dann quasi, jetzt mach mal 5 Liegestütze, dann mach eine Minute Pause, dann mach 6 Liegestütze, dann mach eine Minute Pause und so weiter, und die steigert dann quasi mit jedem Trainingsintervall die Anzahl deiner Liegestütze.
Kannst du da auch was anderes als Liegestütze machen, oder ist das eine Lorne?
Das Lustige ist, man sieht dabei vermutlich unglaublich dämlich aus, aber die App ist auch in der Lage, deine Liegestütze zu zählen. Und zwar legst du die dann auf den Boden.
Und dann immer die Nase drauf. Ja.
Sehr gut. Ja. Das macht sie aber tatsächlich ziemlich gut, und stellt dann quasi bei den einzelnen Trainingsintervallen auch.
Das ist einfach total traurig, dass du nicht selber mehr deine Sit-Ups zählen kannst, deine Liegestütze zählen kannst.
Ich kann die ja zählen, aber ich weiß
nicht. Kannst du auch zählen lassen.
Ja, du weißt erstens einfach, dass du jeden Tag mehr machen musst.
Nee, nicht jeden Tag, alle 2 Tage ist es in dem Fall, aber ich habe halt früher auch anders Liegestütze gemacht. Ich habe mich hingestellt, habe 35 Liegestütze gemacht, dann hatte ich 3 Tage lang Muskelkater. Ja, und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Mittlerweile ist es halt so, die stellt quasi, ich glaube, bei jedem nächsten Trainingsintervall sind es 5 mehr. Und die,
wenn du das dann irgendwie 3 Jahre machst, musst du irgendwie 5000 Liegestütze machen.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das geht bis zum Max-Level und dann ist dann halt Max-Level.
Ja, das ist quasi Super Saiyan dann.
Über 9000 dann.
Aber ich finde, das ist so ein bisschen ein zusätzlicher Anreiz, um so Sport zu machen oder im weitesten Sinne Sport zu machen. Das ist ja nicht richtig jetzt irgendwie Ausdauer oder sowas, aber Muskeltraining. Und was ich dazu
Liegestütze auch machen und dann noch ein bisschen schwimmen gehen, da hat man schon mal.
Ja, ich gehe halt in dem Fall noch ein bisschen laufen und alle paar Wochen mal eine Runde schwimmen. Was ich ganz sinnvoll dabei finde, weil ich sonst, ich habe früher immer Handgelenkschmerzen von Liegestützen bekommen, und ich habe mir dann irgendwann vor zwei, drei Jahren habe ich mir mal so komische Liegestützgriffe, wo sich die Leute, wenn sie in meine Wohnung kommen, immer fragen, was das denn für komische Dinger sind, die da auf dem Boden liegen.
Ja.
Das sind einfach so gepolsterte Griffe, mit denen kann man Liegestützen machen. Ich habe da jetzt mal ein paar verlinkt. Das sind nicht die ich habe. Die scheinen besser zu sein, die hier.
Bei mir ist Internet kaputt.
Ja. Ist allerdings ganz cool, und vor allem halt, wenn man, wie ich, den ganzen Tag normalerweise vorm Rechner sitzt, ist es, glaube ich, ganz gut, mal die Rückenmuskulatur ein bisschen zu trainieren. Nicht, dass man dann irgendwie Bandscheibenvorfall und sonst irgendwelche Geschichten hat. Man fühlt sich dann auch besser.
Episodes noch.
Ja, Episodes ist jetzt so ein bisschen auch ein Plug einem Freund zuliebe, der diese App schreibt und die im Mac App Store verkauft. Ein Kommilitone von mir hat damit vor einer Weile mal angefangen. Ich bin da irgendwie auch schon seit dem Anfang Beta-Tester. Und das ist einfach eine App, die dir die Verwaltung deiner Serien, die du so guckst, erleichtert und die automatisch dir anzeigt, wenn es neue Folgen gibt, und automatisch diese Folgen indiziert. Und du kannst dann halt auch einen Track-TV-Sync quasi mit aktivieren, und dann wenn du über diese App dann deine Folgen guckst, dann wird es dann gleich auch an die TrackTV API synchronisiert, sodass du halt auch weißt, was du geguckt hast. Und du kannst, es ist auch in der nächsten Version geplant, dass du einen kompletten Sync deiner ganzen, also einen bidirektionalen Sync hast, sodass du quasi auch, wenn du auf mehreren Devices Serien guckst, dass du die halt dann immer auf dem aktuellen Stand hast. Und das ist ganz nett so. Die macht nicht viel, aber das, was sie macht, macht sie ganz gut. Kann man sich mal angucken, wenn man viele Serien guckt, also nur auf dem Mac. Und ja, wie gesagt, ist ein Freund von mir, der macht das, gerne.
Der muss deswegen quasi pluggen.
Ist auch ein Serienjunkie und deshalb musste ich das pluggen. Ich habe, als die App rauskam, habe ich die schon mal bei RetinaCast gepluggt. Mir sind letztens so ein bisschen die Picks ausgegangen, obwohl ich heute doch seltsamerweise wieder viele hatte. Ich hatte das einfach mal in meiner Pickliste mit drin und hatte heute mit reingeschrieben.
Hast geschafft.
Ja. So, ich glaube, das war's dann auch.
Genau, das war's für diese Sendung.
Heute.
Ja, wir waren irgendwie ziemlich lang. Ich kann auch nicht so viel. Aber wir haben auch spät angefangen. Und das, obwohl wir nur zu dritt waren. Ich sag nochmal, Linux-Tag nächste Woche, also wenn ihr wollt, vorbeikommen bei deinem Vortrag oder auch so Hallo
oder
sagen.
Auch nicht.
Ich habe noch
nicht anfassen.
Doch anfassen.
Erst danach.
Hinter der Bühne.
Erst hinter der Bühne. Ganz wichtiger Punkt.
Erst hinter der Bühne hinten anfassen. Gut. ich habe noch ein paar Tickets. Wer also noch ein Ticket braucht, kann mir mal eine Twitter-Nachrichten schreiben.
Ah, das gibt's ja auch noch, diese kostenlosen Tickets. Genau, ich habe da mal einen Blogpost geschrieben und habe Jahre später dann Leute gehabt, die mir dann irgendwie Mails schreiben, ob ich ihnen den Linux-Tag-Ticket organisieren könnte.
Ja, ich habe auch schon ein paar Anfragen gehabt.
Nein.
Also ich habe, mir hat auch schon jemand mich angefragt und ich habe gesagt, nee, ich habe keine. Und dann irgendwie 2 Tage später kam eine Mail vom Linux-Tag, hier, wir haben wieder Freitickets. Und
1000 Freitickets.
Hast du mal ein paar? Und dann habe ich jetzt schon die ersten verteilt, aber ein paar sind noch da. Also wenn er welche braucht.
Wir sollten auch lustige Sachen die Leute machen lassen eigentlich dafür.
In Gummihosen.
Genau. Also na, ich weiß ja nicht, was da in deinem Kopf los ist, aber...
Ich habe gedacht, die lustige T-Shirts...
Lustige T-Shirts mit unseren Sendungstiteln tragen und dann...
Genau, okay. Uns eins mitkaufen, dann ja. Geben wir ihnen nichts Geld
an. Genau, wir können einfach mal unsere... Wir haben alle M, oder?
Ich habe eine M, ja.
Ich auch?
Ja.
Gut.
Also gerade ist es ein L, aber das ist mir auch zu groß.
Ich hätte ja gerne Sicherheit durch Ignoranz-T-Shirt, muss ich sagen.
Sicherheit durch Ignoranz ist auf jeden Fall gut. Ich hätte, glaube ich, auch gerne ein Jodling-Yeti-T-Shirt.
Oder Leute anpöbeln, damit sie dir was in den Hut
werfen. Genau. wie viel dann Blumen haben wir ja schon? Ja. Also beziehungsweise ja, haben wir nicht schon, aber es
ist schon passiert.
Es gibt schon T-Shirts damit, gerüchteweise. Wir sollten einfach mal einen Shop aufmachen, unsere eigenen T-Shirts verkaufen.
Und dann reich werden für immer.
Ja.
Ja, ist so. Fucking reich werden.
Ja. Träumen davon.
Was, wie träumen? Wir machen es einfach und werden reich. Das ist so einfach.
Ja, mach mal.
Ja, mach mal. Vielleicht wollte es gerade machen.
Ja, dann macht mal. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Zeugs.
Internet.
Und Internet.
Mehr Internet.
Bis zum nächsten Mal.
Oder Rauchzeichen. Ciao.
Ciao, ciao.